Dieser Podcast ist eine Stimmenreich-Produktion.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Seriensprech. Mein Name ist der Max Snyder und heute mal mit gänzlich neuer, anderer Besetzung als sonst. Wir besprechen eine Star Wars Serie und es ist aber nicht der übliche Kulturpessimisten featuring Ralf Stockmann Crossover-Besetzung hier, sondern an meiner Seite der Basti.
Hallo.
Der heute das erste Mal podcastet. Und der Tobi.
Hi, hallo, hi.
Und ja, wir haben uns zusammengefunden, einmal auf Threads und jeweils Mastodon. Basti, dir, du folgst mir schon länger, ich dir glaube ich auch schon so ein bisschen, ne, irgendwie so mitlesend. Mhm. Der Tobi hat mich zufällig über Threads gefunden, ne?
Genau, du wurdest mir quasi beziehungsweise dein Beitrag wurde mir vorgeschlagen. Ah, und darauf bin ich direkt angesprungen. Und tatsächlich sagte mir der Name was. Den höre ich immer mal wieder in einem anderen Podcast, weil du da gerne Kommentare schreibst bei der Medienkuh.
Ah, ja, siehst du.
Und irgendwie kam mir der Name bekannt vor und hatte ich mir da reingeguckt und dachte mir so, okay, der Typ ist okay, mit dem kann man glaube ich was machen.
Wer die Medienkuh hört, kann kein schlechter Mensch sein.
Absolut.
So hat der Algorithmus doch noch einen Sinn.
Ja. Er funktioniert, auf Threads funktioniert er tatsächlich.
Ja, liebe Grüße. Merke ich mir für den nächsten Kommentar, wenn die ihre Sommerpause beendet haben. Jetzt neu, Medienkuh führt Menschen zusammen.
Auch nicht schlecht.
Ja, wir wollen heute mal so allgemein über die Serie sprechen. Wir werden auf jeden Fall über gewisse Spoiler reden. Also ihr solltet die Serie gesehen haben. Wenn ihr ausführliche Besprechungen zu den einzelnen Episoden hören wollt, dann kann ich euch einmal von meiner Seite aus zumindest Antenne Alderaan empfehlen. Der hat immer so mit einem anderen jeweils zusammen so anderthalb, knapp zweistündige Besprechungen jeder Folge gemacht. Die ganz ausführlichen Besprechungen gibt es bei Radio Tatooine. Da sind wir so bei irgendwas so zwischen 3 und 4 Stunden immer pro Folge.
Mindestens.
Da geht's aber auch immer wild hin und her und da wird auch, ordentlich diskutiert miteinander. Tobi, wenn ich das richtig gelesen hatte, du hattest auch schon über The Acolyte gepodcastet, ne?
Ja, genau. Ich mache zusammen mit 2 Freunden mache ich den Filmriss-Podcast. Uns gibt's jetzt ungefähr seit einem Jahr. Mhm. Und jetzt zu Acolyte habe ich mir einfach jemand Drittes noch dazu geholt, weil meine üblichen Podcast-Kollegen, die können mit Star Wars relativ wenig anfangen. Und dann wollte ich sie halt in unserem Hauptpodcast verschonen und habe dann quasi immer nach der Folge eine Sonderreihe gemacht, zusammen mit dem Enigma. Mhm. Und ja, wir reden auch immer so, keine Ahnung, wie lange sind unsere Folgen? 40, 50 Minuten, je nachdem, wie viel los war in der Folge. Mhm. Und haben die dann auch wöchentlich immer besprochen. Ja, genau.
Also nicht quasi jede Minute einzeln analysiert wie bei Radio Tatooine.
Nee, Radio Tatooine kann das viel besser als wir.
Der Höhepunkt war wirklich, also das Auge, das rote Leuchten im Auge. Ach, irgendwann.
Ja.
Da war ich beim Garten und hab gearbeitet und hab gedacht nur, Leute, ernsthaft?
Ich habe es nicht gesehen, ich musste überlegen, habe ich gar nicht gesehen und also, ja, na gut, ja, genau, also da geht's gerne mal irgendwie sehr lange über kleine Details her.
Genau, wir haben es einfach ein bisschen allgemeiner gehalten, einfach über die Hauptfiguren gesprochen, über die Story an sich. Mhm. Und sind jetzt nicht wirklich auf jedes einzelne Detail eingegangen, aber im Großen und Ganzen, ja, kann man die kann man unsere Folgen auch immer gerne hören, glaube ich. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, da so eine kleine Sonderreihe zuzumachen. Mhm. Von daher, genau.
Ja, wie ist denn die Grundstimmung so zur Serie?
Ja, also bei mir ist es allgemein eher positiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt viele kleine Details, wo man sagen könnte, okay, da hätte man sich vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit, mehr Ausarbeitung der Dialoge, mehr Ausarbeitung der Charaktere vielleicht ein leichteres Leben machen können. Aber hat man nicht, und das fällt dann leider so ein bisschen mehr auf an manchen Stellen fällt es ein bisschen weniger auf. Die über alles stehende Geschichte, nenne ich sie jetzt mal, die ist auf jeden Fall sehr gut. Sie ist auch sehr gut transportiert worden, finde ich. Von daher, ich bin da recht positiv. Also von daher, ich gehöre noch zu einen von denen, die es halt gut fand.
Ich bin ja so ein bisschen zwiegespalten. Also das Finale hat einiges, glaube ich, gerade gerückt, muss ich sagen. So für mich sofort vom Empfinden. Ich fand so die sie haben halt auch grundlegende neue Themen oder bekannte Themen aus dem Star Wars wieder aufgegriffen. Wir haben die Eltern-Kind-Problematik, also in dem Fall Saul und May, kann man jetzt transportieren auf Obi-Wan und Anakin und Luke und hatten wir ja schon häufig. So das Kind, tendenziell der neue Ansatz Kind der Macht ist ja auch nicht neu. Also dass May und Osha quasi aus dem Jesus-mäßig von Gott erschaffen wurden. In dem Fall hier die Macht ist ja auch bei Anakin so ein Aspekt, der irgendwie im Raum steht, aber nie so ganz, wurde in Episode 1 gesagt und danach ja danke.
Mhm. Ja, ist generell sehr viel Anleihen irgendwie, Verweise auf die alten Filme, ein paar auch auf die neuen, ne? Also gerade auch die letzte Folge ganz stark, viel ganz richtig so, oh, da, Episode 5 Anleihe da, Episode 6 und ja, sehr viel Verweise irgendwie an bestehende Sachen.
Was mich aber auch sehr verwundert hat, weil man hat ja im Vorfeld gesagt, dass man gar nicht so sehr sich da einbinden möchte, ne? Man wollte ja 100 Jahre vor der ersten Episode spielen. Man wollte unabhängig sein von der Star Wars Saga und dann hat man aber doch so viele Querverweise, finde ich.
Ja, da kommen wir gleich zu, was wir von der Serie erwartet haben und was wir bekommen haben. vorab noch von mir, bei mir auch die Grundstimmung eher positiv. Ich nehme auf jeden Fall gerne eine zweite Staffel. aber wie Tobi gerade schon angeklungen hat, so von der Erwartung her, was uns ja angeteasert wurde und was wir bekommen haben, das weicht schon ein bisschen auseinander. Da kommen wir aber gleich zu.
Hieß es nicht auch bevor die Serie rausgekommen ist, erst die ganzen News darüber gekommen sind, die Ankündigung, dass man so die dunkle Seite der Nacht erforschen wollte damit und dass es so ein bisschen spionagemäßig ist?
Ja, auch das war, glaube ich, so ein Punkt.
Ja, verschiedene Sachen. Und
das fand ich jetzt gar nicht so. Also, wir haben wieder so weitere Aspekte der Macht gesehen, die jetzt nicht die gute, also Sith oder Jedi sind, sondern wir haben wieder einen Hexenzirkel. Mhm. So, wir haben die Hexen auf Dathomir und jetzt haben wir die Hexen ich habe gerade den Ort vergessen oder den Planet.
Auf Brandock.
Nee, danke.
Ja, also kann man ja auch überlegen, hängt das irgendwie zusammen oder man kann sich da sehr viel noch reinspinnen. Ich glaube, das hat halt die erste Staffel, ich weiß nicht, mit welcher Erwartung man da reingegangen ist in diese Serie allgemein, ob man gesagt hat, wir legen direkt zwei Staffeln an, wir legen vielleicht noch ein Buch an oder ähnliches und erklären dann da mehr, aber man hat schon mit sehr viel offenen Fragen ist man reingegangen und man ist mit sehr viel offenen Fragen wieder rausgegangen.
Das auf jeden Fall. Ja. Also ich hoffe, sie machen noch eine weitere Staffel, weil eigentlich war es jetzt am Ende erst, wurde es richtig interessant. Weil ich würde jetzt gerne die Story weiter zwischen Osha und
Kimi,
ich habe noch aufgeschrieben den Namen, die würde ich jetzt gerne weiter verfolgen. Mhm. Weil am Ende war es so ein bisschen so, die waren mehr die Guten. Oder die hatten so einen Anspruch, das sind die Hauptcharaktere und die waren die Guten. Der Gimmi hat 3 Folgen vorher noch irgendwie eine Horde Jedi abgeschlachtet, aber der wurde jetzt so ins Positivlicht gerückt, so ein bisschen. Weil er war ja scheinbar der Padawan von Devin Estra. Mhm. Und seine, man könnte jetzt sagen, seine Rückenmale, die sind jetzt auch nicht, da gibt's auch Theorien zu, wo die entstanden sind.
Mhm. Ich würde gerne noch so auf den Cast eingehen. Also wir haben ja, also ja, der bekannteste Name ist, glaube ich, Carrie Ann Moss gewesen, ne? Ganz zu Anfang. Und da hat man schon auch mit hausieren gegangen, ne? Und da war ich auch schon so ein bisschen pisst, als sie in der ersten Folge gleich hops geht. Da ich so,
erste Folge, erste Szene gefühlt.
Genau. Nach der 5-Minuten-Preview, die ich, ich weiß nicht, ob ihr auch dazu gekommen seid, zu Episode 1 im Kino noch gesehen habe. Durften ja dieses Jahr nochmal Episode 1 im Kino sehen. Und danach gab es eine 5-Minuten-Preview von, ja, fast exakt dem Anfang der ersten Folge. So bis auf 1, 2 Szenen. Und da dachte ich so, ach ja, so Carrie Ann Moss als so gediegene Jedi-Meisterin nehme ich gerne mit.
Sie hat auch eine gute Rolle gemacht. Also ihr Standing und ihr Auftreten fand ich total gut einfach. Also eines Jedi, sie hatte eine Jedi-Meisterrolle ja gehabt. Hätte ich gern mehr, wir haben ja nachher auch mehr gesehen, fand ich total wirklich gut.
Ja. Ansonsten, die nicht, ja, bekannteren Namen, Lee Jung Jae Sol, aus der Netflix-Serie, ach Gott, wie hieß sie nochmal?
Squid Game.
Squid Game, genau. Muss ich noch nachholen.
Den habe ich auch tatsächlich nicht gesehen. Ich kannte ihn auch nicht.
Ich habe nur mitbekommen, dass er extra für die Serie, also für die Acolyte, Englisch gelernt hat. Und das wohl ganz gut gemacht hat. Also ich habe es nicht in OV geschaut, ich habe es in Synchro geschaut.
Genau, ich wollte gerade fragen, in welcher Sprache habt ihr es denn geguckt?
In Synchro.
Ah, okay, ich habe es auf Englisch geguckt. Und klar, man hört diesen Akzent einfach ganz stark raus, ne? Also das merkt man. Man merkt aber auch, dass es deutlich, also es ist okay. Also ich finde es vollkommen in Ordnung für ihn. Er strahlt das so aus und das macht ihn so authentisch, finde ich. Also mir hat er echt gut gefallen, tatsächlich. Mhm.
Und dann haben wir genau Manny Jacinto, der den Stranger oder Kimia spielt. Und dann der nächste größere Name, je nachdem, wo man fragt, Daphne Keane natürlich, die Jackie spielt, die wir gerüchteweise, muss man sagen, Tag der Aufzeichnung ist der 23.7. Morgen startet Deadpool und Wolverine im Kino. Laura. Ich bin schon sehr gespannt und da wird sie wahrscheinlich auch wieder vorkommen in ihrer anderen großen, zuletzt bekannten Rolle.
Man kennt sie halt als X-23 aus Logan.
Genau.
Beziehungsweise ihr Name, also die Comic-Charakter heißt halt Laura. Darum sagt sie es gerade. Und ja, Gerüchte, sie kommt wieder vor. Oder man hat sie, glaube ich, schon gesehen, irgendwo, nämlich im Trailer.
Ja, ich glaube, man hat sie schon gesehen, ja. Und ja, vom Lesen her, Rebecca Henderson noch, die Vanessa spielt. Ja, und Jodie Turner-Smith, beides so Namen, wo so, habe ich schon mal irgendwie gefühlt, gehört, aber nichts von gesehen. Ich habe wohl nachgeschaut und die war so, nichts dabei, was ich gesehen habe. Also mit der Besetzung war ich jetzt soweit insgesamt zufrieden. Tommen Baratheon habe ich nicht erkannt. mit Bart. Dean Charles Chapman, den Torben, als es genannt wurde, habe ich irgendwie so, okay, und dann erst in der Rückblicksfolge, wo er ohne Bart zu sehen ist, da habe ich ihn dann doch deutlich erkannt. Vorher habe ich immer überlegt, den kenne ich irgendwie kommt der mir bekannt vor, aber mit dem Bart irgendwie und der komischen Frisur und der Narbe im Gesicht, habe ich den erst nicht erkannt.
Der war halt auch noch recht jung in Game of Thrones.
Hm. Wobei auch da schon markantes Gesicht, ne?
Ja, doch. Also ich kenne ihn aus 1917. Daher kann ja, ich ihn jetzt. Da hat er mitgespielt. Game of Thrones leider nie gesehen. Ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf. vielleicht hole ich das noch irgendwann nach, aber im Moment.
Also ich weiß,
dass die siebte Staffel ist nicht so schlecht, wie alles sagen.
Ja, okay. Ich Co-Podcasterin von mir oder befreundete Podcasterin von mir, die Becky von den Kulturpessimistinnen, die hat auch jetzt erst kürzlich angefangen, Game of Thrones mal nachzuholen. War ich auch so, Becky, was ist das?
Ja, ist eine Wissenslücke.
Aber ja, dafür, also ich habe House of the Dragon hat mich irgendwie mit Folge 5 mit diesen Zeitsprüngen irgendwie verlassen. Da war ich irgendwie raus, so gerade irgendwie so die ganzen Namen drauf geschafft, so wer ist wer und wer mit wem und so. Und dann haben sie da mit den Zeitsprüngen angefangen. Da war ich dann raus. Ja, lief ja jetzt parallel zu The Acolyte die zweite Staffel. Ist wohl auch ganz gut angekommen, so ich das zumindest so wahrgenommen habe. Aber ja. Habt ihr noch was zum Cast von The Acolyte?
Wir haben die Amanda Stenberg vergessen, oder?
Ah, ja, stimmt. Ja, die Hauptrolle.
Die Hauptrolle. genau, sie spielt ja quasi so eine Doppelrolle, mehr oder weniger. Mhm. Die Osha und die May. Ja, also ich fand sie okay. Zum Ende hin wurde es ein bisschen schlechter, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie irgendwie doch einen sehr kalten Gesichtsausdruck hat und gerade dann, wenn es wirklich in diese Gefühlswelt geht, hat das ganz wenig transportiert bei mir.
Ja. Man hat ja noch irgendwie, also so die Unterschiede zwischen den zwei Figuren irgendwie kommen jeweils im Spiel nicht so gut drüber, ne? Also
dafür war da auch das, also diese Dualität zwischen den beiden Schwestern war halt, die haben sie in den Dialogen immer so ein bisschen on the nose gemacht, fand ich.
Ja. Und man könnte jetzt auch
ohne zu erklären, wie die sich entwickelt haben. Also das war immer so ein bisschen.
Man könnte jetzt noch sagen, so ja, okay, es soll vielleicht auch so ein bisschen dazu passen, dass sie ja eben nicht Schwestern sind, sondern halt ja eine Person sind, wie es zum Schluss angedeutet wird. Wir haben ja noch zum Anfang so diese quasi Unterschiede. Einmal dieses Arm-Tattoo, was Osha hat und May mit diesem Ritualsmarkierung im Gesicht, ne? Und man auch vermutet hat, dass zumindest bei Red Tatooine, dass das noch irgendwie eine Rolle spielen wird, so am Erkennen so, aber dieses Spiel zwischendurch May als Osha und Osha als May, so das passiert ja nicht lange, also da.
Ja, die können ja auch beliebig die Rollen tauschen, also das war ja auch Tattoos waren ja egal.
Ja, das war so ein bisschen falsche Fährte irgendwie gefühlt. Ja, vom Cast her, also wie gesagt, man hat schon sehr stark irgendwie mit Carrie Ann Moss hausiert, ne, und schon irgendwie geworben und also, ne, eine Star Wars Serie mit hier der Tante aus The Matrix. Kann man jetzt mal so grob runterbrechen. Ist schon, glaube ich, starker Werbemagnet für Leute, die sonst vielleicht das nicht geschaut hätten. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da noch mehr Leute von dir enttäuscht waren, dass sie so früh gestorben ist, dass ihre Rolle so kurz zu sehen war. Dann nochmal, ja gut, ein paar Rückblicken noch, aber die hätte ich auch gern mehr in Action gesehen. Und auch immer so in ihrer Prime, so wie Meister Kalnaka, unseren Wookiee-Jedi, den wir einmal im Rage-Mode sehen, wie er am Austeilen ist.
Da habe ich mich auch drauf gefreut. Also ein Wookiee als Jedi fand ich durchaus mal so einen hat Potenzial.
Ja. Ich glaube, in Clone Wars und ich weiß nicht, ob in Rebels oder irgendwo anders nochmal vorkam, da sehen wir ja einen, ja,
Padawan, meine ich, sehe ich.
Genau, Padawan, Wookiee, Jedi, aber ja, auch nicht viel, ne? Das ist, glaube ich, die Episode, wo sie wo die Schüler alle ihren Kyberkristall finden sollen.
Und ich fand, der war klein. Also Wookies sind doch über zwei Meter
und mehr. Ja. Und der wurde ja auch gespielt von
Jonas Suatamo.
Genau, der zuletzt die Rolle von
Chewbacca
gespielt hatte, genau, und verkörpert hatte. Und da sah er ja eigentlich auch recht groß aus.
Also Chewie ist ja wirklich mindestens ein Kopf größer als alle anderen mal gewesen. Und auch größer als Vader gefühlt.
Ja.
Und jetzt hier in den Aufnahmen kam es auf jeden Fall nicht so durch, dass Wookies eher...
Ja, also es mag so ein bisschen an der Inszenierung, an den Szenen liegen, ne? Wir relativ wenig ihn in kleineren Räumen sehen. Wir haben ja auch, glaube ich, wir sehen ihn so ein bisschen auf seinem Planeten, aber nicht einmal in lebendig in seiner Behausung da. Das hätte vielleicht noch so ein bisschen geholfen, aber da habe ich mich auch drauf gefreut und fand das spannend, dass man dann ihn da einmal in Rage-Mode versetzt, gegen seinesgleichen kämpfen lässt.
Also gegen Jedis, nicht gegen
andere Wookies. Ja, genau, ja. Ja, wann wo Wookie-Thiff? Das wäre, glaube ich, so.
Oh, das ist noch mehr Potenzial.
Das wäre was für so Horror-Star Wars, hätte ich auch gerne. Es gab in The Bad Batch gab es eine Folge, die so ein bisschen alienesk angelegt war, wo dieses Zillow Beast entkommt und erwachsen ist. Und das war von der Inszenierung her, das hat mir sehr gefallen. Das war so ein bisschen so.
Ach, am Ende, oder? Wo sie aus dem Berg sich befreit hat.
Genau, durch genau.
Omega.
Ja, da und vorher, glaube ich, auch nochmal gab es
eine Folge. Erste oder zweite Staffel sogar, glaube ich. Gab ja nur drei Staffeln. Stimmt, auf diesem einen Schiff, wo sie es quasi da rausholen, ja.
Genau, wo man irgendwie sieht, so, irgendwie irgendwas ist da los und irgendwie Sturmtruppen werden halt zermetzelt und man sieht so Furchen überall und man ist so, okay, und als geübter Zuschauer weiß man schon so, ist das nicht vielleicht gut. Ein Zillow-Beast irgendwie, ein kleiner, und man ist so, okay, ja, das ist eins und, oh, okay, das wächst auf jeden Fall noch. Ja.
Ja, wir hatten
aber wie gesagt, ich fand,
wir hatten relativ viele Charaktere. Also auch, die haben ja noch hier einen Nebenplot aufgemacht, diese ganze Politikschiene auf Coruscant. Da hat man Venestra, ihren Hiwi-Paradan. Also entweder sollte er nervig sein, dann war er gut gespielt, oder ich weiß es nicht.
Ja, Harry Trevelyan, Mock Adana heißt er. Und ja, den fand ich auch so ein bisschen so, so Hiwi-mäßig. Also der könnte auch gut bei in aller Freundschaft die jungen Ärzte mitspielen.
Jo, stimmt.
Da würde er charakterlich auch ganz gut reinpassen. Hat auch schon ein bisschen was gespielt, sehe ich gerade bei IMDb, aber habe ich auch noch nicht von gesehen. Und er war so ein bisschen so, so ein bisschen nervig angelegt, ne? Oder so ein bisschen so.
Ultra unsicher.
Genau, unsicher
hätte ich jetzt auch gemeint. Ja, genau.
Ja. Unsicher trifft's.
Und da habe ich mich dann gefragt, ist Venestra so eine kontrollierende Jedi, also die so eine Kontrollfreak ist? Oder warum ist er jetzt so? Weil normalerweise so die Jedi sollen ja Sicherheit ausstrahlen und Coruscant, der Tempel ist ein Ort der Sicherheit.
Venestra ist ja für
mich nicht ganz so.
Venestra ist ja in den Büchern etabliert worden als so dieses goldene Kind der Jedi, ne? Sie ist ja sehr früh Jedi-Meisterin geworden, anscheinend schon mit 16. Und ist in der Serie müsste sie dann etwas über 140, glaube ich, sein oder irgendwie sowas.
Irgendwie sowas, ja.
Ne? Also sehr lange dann auch irgendwie dabei, zwischendurch mal irgendwie kurz raus gewesen und dann wieder aber wieder bei den Jedis mit dabei. Also sie hat da wohl eine lange Geschichte, die man in der Serie gar nicht so transportiert bekommt. Mhm. Also da muss man schon ein bisschen sich reinfuchsen, um das zu merken, was dahinter steckt, weil, ja, wie gesagt, also sie ist halt anscheinend eine sehr hochrangige Jedi.
Das wusste ich auch nur durch die Erzählung aus Serie Ready Tatooine, dass da in den High Republic Comics und Büchern sie schon ja eine bedeutende Rolle gespielt hat.
Die ist ja auch ein Hauptcharakter, also wie ich das, also eine, ja, das goldene Kind. Mhm. Dafür wurde sie aber nicht unbedingt so sympathisch geschauspielert, oder? Oder jemals war der Charakter jetzt nicht so angelegt.
Ja, genau, also da sie konnte ihre guten Seiten nicht so zeigen. Hier eher in The Acolyte eher fragwürdig rübergekommen, ne?
Ja, ich habe genau, das mal so also, Politikdrama. Also die könnte auch ins Weiße Haus setzen, gefühlt bei West Wing, und sie könnte irgendwelche Intrigen oder House of Cards irgendwelche Intrigen.
Ja, aber das kam ja irgendwie erst zum Ende hin. Ne? Also dieses ganze Politikding, das kam mir ein bisschen zu kurz. Und gerade da, wo es dann spannend wurde, ne, wo halt dieser, wie hieß er denn nochmal, Senator Raincourt ins Spiel kam, da wurde es so richtig interessant. Aber dann hört es ja schon wieder auf. Ne? Kam ja leider erst in der letzten Folge dazu. Mhm. Also dieses ganze
politische Spiel. Vorher wurde immer nur gesagt, wir müssen mal klein halten.
Genau. Es wurde nur so angedeutet, angeschnitten. Ne? Es darf ja nichts rauskommen, was wir hier machen. Und verstehe ich ja auch irgendwo, ne, dass man das wirklich erstmal klein hält. Und dann wird es aber immer größer, diese ganze Geschichte.
Mhm. David Harewood ist der Darsteller von Senator Raincourt.
Ist übrigens auch das erste Logikloch. Ich schicke doch nicht auf den ehemaligen Padawan zu verhaften, den ehemaligen Meister dahin, der eine emotionale Bindung hat, und wenn die eins nicht können, die Jedis, mit Emotionen umgehen.
Ja, das hat diese Serie auch wieder auf jeden Fall unterstrichen. Weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, aber
Ja, das kann ich glaube ich noch, oder warte mal, war da nicht irgendwie was? Also erst wird sie ja verhaftet durch Yord und seinen Padawan, und dann entkommt sie ja tatsächlich. Sie entkommt ja auf diesem Gefängnisschiff. Mhm. Da hatte ich mich erstmal gefragt, warum sind die Jedis nicht mit dabei, aber das ist ja auch irgendwas. Mhm. Das sind so alles so kleine Punkte, da fängt das dann so an, so, ne, dieses schlechte oder lazy writing zieht sich da so ein bisschen durch oder wird da ein bisschen deutlicher, warum ist er dann? Also Sol wird ja auf jeden Fall von der Venestra geschickt. Sie kommt ja in seine Stunde da quasi rein und erzählt ihm das. Aber warum
er ausgerechnet er? Aber ist es nicht er, der da gesagt hat, nee, ich will unbedingt, das ist meine Verantwortung.
Ja, das kann auch gut sein.
Ich glaube ja, ich habe es auch noch nicht die Folgen nicht nochmal geschaut.
Also sie informiert ihn auf jeden Fall, was ich auch absolut legitim finde. Hör mal, dein alter Padawan wurde verhaftet wegen Mordes. Und das, ich kann auch nachvollziehen, dass er dann sagt, lass mich bitte. Aber über in der Realität, wenn in der Polizei, in jeder Polizeiserie auch, der sagt, nee, du bist befangen.
Genau, da jetzt gießen so, nee, du bist raus, wegen Befangenheit, wir schicken jemand anders, genau. Aber also hat für mich auch Sinn gemacht, dass man sagt, so, ja, wir schicken mal den ehemaligen Meister, der hat vielleicht ein bisschen besseren Draht noch zu ihr irgendwie, und dann vermeiden wir auch, dass da die Situation vielleicht eskaliert und so. Das fand ich noch stimmig, ne, gerade auch in diesem halt Jedi-Kontext, die Beziehung zwischen Meister und Schüler ist ja immer besonders, haben wir ja in den letzten Jahren Star Wars gelernt, und da fand ich das schon irgendwie passend, ne. Es gibt ja dann am Anfang noch dieses Ding mit die Jedis haben irgendwo in der Vergangenheit irgendwas Schlimmes angestellt, und deswegen ist May jetzt auf Rachefeldzug, ne? Und wir haben ja irgendwie Torben, der da in meditativer Kryostase quasi verbringt, und Tel Naka, der irgendwie zurückgezogen lebt, und ich fand das schon stimmig mit dem, was sie erlebt haben, aber gerade die beiden waren ja an ihren Handlungen gar nicht so wirklich schuld, ne? Sondern die waren ja eher die, ja, ich sag mal, Opfer, ne? Die manipulierten, die am wenigsten für das, was passiert ist, dafür irgendwie Verantwortung tragen konnten. Und die schuld waren, sozusagen, oder die ja zu der Misere beigetragen haben, sag ich mal, die waren sich jetzt eher nicht so schuldbewusst wie die anderen beiden, sag ich mal.
Und vor allen Dingen, also mit Torben habe ich ja zweierlei Probleme. Einmal das, also wieder haben wir Lazy Writing. Sie wollten an der Stelle ja irgendwie diesen angebotenen Selbstmord dann haben.
Ja.
Und sagen ja, er ist ein Jedi-Meister. Moment, das Ding spielt 16 Jahre vorher, war dieses Ereignis.
Ja, da haben sie bei Reddit auch drüber gesprochen, ne? Ja,
genau. Und dann, da war wieder so, die wollten irgendwie dieses Plot-Device haben mit dem Force-Shield. Ja, okay, das kennen nur Jedi-Meister. Und dann das hat das Ding nicht nötig. Finde ich. Also, da könnte sich wirklich mehr Mühe geben. Und im Rückblick wird irgendwann mal gesagt, oder sagt Torben irgendwann, oh, ich will zurück nach Coruscant. Zum fast weinerlich. Und dann sieht er diesen, kommt dieser Aspekt hoch, dass mit der Emergenz und dass dieser Ort hier sehr besonders stark in der Macht sei und dass May und Osha Kinder der Macht sind. Und dann rastet er komplett aus, emotional mehr oder weniger, und geht auf seinen Jackenbeil und sagt, okay, yo, wir stürmen jetzt hier die Hexenburg und in die seine Meisterin, Indara, guckt nur zu und Soul fährt mit. So, oder fährt ihm hinterher. So, hä? Bitte erklärt doch, warum er Heimweh hat.
Ja, nicht nur einmal sagen. Warum er Heimweh hat, das wird wirklich nicht erklärt. Also es ist, keine Ahnung, vielleicht ein junger Typ, der gerade in der Ausbildung steckt und ne, da könnte man sich jetzt, ne, die waren alle mal irgendwann in der Ausbildung und dann lernt man irgendwie eine nette Person kennen, die man gerne mag und dann will man vielleicht da lieber hin wieder zurück und nicht irgendwie Blumen sammeln auf irgendeinem fremden Planeten, wo man nicht weiß, warum man das genau macht.
Warum muss ich hier Kräuter pflanzen?
Ja. Weiß ich nicht, vielleicht, also man kann es wirklich mit dem etwas noch zu jungen erklären, aber du hast vollkommen recht, es wird nicht wirklich klar, was da passiert ist in seinem Gedankengang. Dass Soul dann hinterherfährt, klar, es gibt anscheinend zwei Speederbikes, obwohl man genau weiß, man ist zu viert. Ja, okay. Sei auch mal dahingestellt. Dann springen ja Indara und Karl Nacker in dieses Raumschiff und dann wird ihnen ja auch klar, ach okay, gibt ja keinen Landeplatz, was machen wir denn da jetzt? Auch da ist so alles, man hat sich ein bisschen sehr einfach gemacht in dem Moment.
Das war wieder so nach Twitter, oh, wir wollen den Juli, den Wookiee-Fight haben.
Genau.
Wie kriegen wir das inszeniert?
Genau, aber was du halt vorher gesagt hattest, ne, mit diesem Meditieren und warum er das macht und sowas alles, er ist ja in den Rückblicken 16 Jahre zuvor ist er ja Padawan, aber in der Zeit, in der er halt die Acolyte spielt, da ist er ja Meister. Also das heißt, es gibt noch eine Zeit, nach der ganzen Brandak-Geschichte, wo er dann nochmal seine Ausbildung weitergemacht hat, wo er Meister geworden ist, und dann irgendwann erst in diesen sogenannten Barash-Wow reingeht.
Ja, und so sie sagen, in dieser Meditations, seit einer Dekade, seit 10 Jahren mindestens.
Genau, seit mindestens
10 Jahren. Das heißt, er hat 6 Jahre seinen Padawan zu machen, vom Padawan zum Jedi-Ritter. Und vom Jedi-Ritter zum Meister zu gehen, das finde ich ein bisschen sportlich.
Ist halt die Frage, in welcher Phase er quasi war, als er da auf Brandak stationiert war. weiß, also wird, das wird halt alles nicht klar. Und das ist halt so ein Riesenproblem einfach dieser Serie, dass das nicht hundertprozentig klar ist. Man muss sich das selber so ein bisschen herholen, ne? Auch dieser Barash Vau, der ist halt so überhaupt nicht erklärt. Der ist bekannt aus Comics, aber da muss man wirklich drinne sein, um das dann erstmal zu checken, was damit eigentlich los ist.
Und ich glaube, das ist halt auch wirklich so Aspekte, die dann bei den ganzen eingefleißten Star Wars Fans für negative Kritik sorgen, weil die gucken da noch viel mehr drauf als wir vielleicht. Vielleicht muss die Serie ähnlich wie Episode 1 auch einfach mal noch reifen, 10 Jahre. Ich glaube, Episode 1 hat heute auch einen besseren Ruf als 2005.
Ja. Absolut, also das zum einen, und zum anderen, das ist halt, das haben der Enigma und ich immer ganz oft festgestellt, warum sind denn die Folgen auch nur so 30, 35 Minuten lang?
Genau, und sie waren auch anders als bei The Mandalorian zum Beispiel, jetzt nicht so, dass man sagt, ja, okay, die Geschichte in dieser Episode ist erzählt und ne, mehr war jetzt nicht, sondern genau. Es war schon so, dass man sagte so, ja, okay, das ist jetzt schon so ein kleiner Cliffhanger irgendwie. Oder so, dass man so dachte, so, ja, es hätte jetzt schon so ein bisschen noch irgendwie länger gehen können, so ein kleines, aber ja.
Mandalorian war ja auch sehr Story of the Week mäßig.
Genau.
Hier haben wir ja eine durchgehende Geschichte.
Also der, genau, man hat wieder einen Film euch. Genommen, hat ihn klein gehackt und dann in mehreren Häppchen verteilt.
Ja.
Und da, das macht's halt immer so schwierig.
Ja, das ist das, was ich auch bei uns, ja, so mein Fazit-Kommentar bei The Ready Tatting, bei Ready Tatting geschrieben habe. Dieses Ding jetzt von Star Wars und auch Marvel-Serien immer nur so, naja, 8 oder vielleicht auch nur 6 Folgen pro Staffel und auch immer nur so, ja, ach, wenn es gut lief, dann gab's noch eine zweite Staffel, ne, wie bei Loki irgendwie. Die Endor-Serie war die einzige, die, ich weiß gar nicht, ob offiziell, ja, ich glaube schon offiziell irgendwie erst als mit 5 Staffeln, dann auf 2 Staffeln gekürzt angesagt waren. Alle anderen so, ja, da kommt so, kommt eine Staffel und vielleicht noch mehr, wissen nicht, mal schauen, ne? Und es wäre schön, wenn irgendwie Bob Iger, das ihm ja jetzt schon gesagt hat, so, ja, das mit Disney Plus war ein bisschen teuer und wir gucken jetzt mal wieder mehr auf Qualität statt Quantität bei Marvel und Star Wars, gerade auch bei Marvel, dass man da auch vielleicht wieder ein bisschen drauf kommt, so, naja, also so eine Serie, so eine Staffel hat eigentlich mehr so, naja, so 10 oder mehr Folgen oder, ja, auch mal, also es muss ja nicht pro Staffel irgendwie 22 Folgen sein, sondern also 10 wären schon mal irgendwie schön, damit man auch irgendwie was erzählen kann, eine Geschichte hat, die sich entwickeln kann, dass der Zuschauer auch Bindungen, Emotionen zu Figuren irgendwie aufbauen kann.
Genau, und das war hier gar nicht.
Und dass man halt von Anfang an gleich ansagt, so, ja, das wird irgendwie eine Miniserie oder wir haben irgendwie Bücher geschrieben für irgendwie 2 oder 3 Staffeln, ne, so. Und hier ist halt so, so wie wir jetzt da sitzen, so, ja, also es fühlt sich an, als wenn noch eine Staffel kommt, aber angesagt ist offiziell stand jetzt noch nichts, ne?
Also sie haben ja wirklich viele Charaktere auch mal so nebenbei mit eingeführt und direkt wieder ins Jenseits gesendet.
Ja.
Also die Daphne Keen und also die Jackie, die fand ich, die war ja wirklich sympathisch und als sie da auch ihren Fight hatte,
eine der
hat man ja mit ihr mitgefiebert. Da dachte man dann so, ey, cool, ja, kommen so ein bisschen die Ahsoka-Vibes auch ruhig. Oh, ja. Spätestens als sie der zweite Lightsaber hatte.
Ja.
Und dann, ja, okay, die dann nicht.
Ja.
Aber hätte man eine Folge, also hätte man nur eine Folge mehr mit ihr verbracht, intensiver mit ihr sich beschäftigt, dann wäre das ein viel größerer emotionaler Punch gewesen, finde ich.
Also genau, gilt bei Jord genauso. Auch der stirbt dann da so weg und ja, da, okay, dann ist er halt nicht mehr da. Okay.
Genau, da hatte ich auch irgendwie das Gefühl, so, ja, da ist irgendwie noch mehr, was man uns über ihn erzählen könnte, ne? Was ihn irgendwie näher bringt, was uns auch erklärt, warum er so ein bisschen komisch manchmal war, ne?
Ja, der war halt out of book. Also, so wird er ja beschrieben, sehr den Jedi-Regeln konform, bloß nicht biegen, sondern ich lebe aus dem Buch und das Buch lebt in mir.
Ja, Und gesagt, dass da, ja, mehr Folgen und mehr Zeit zum irgendwie erzählen.
Mehr halt. Folgen pro, also so 40 Minuten wäre schon gut gewesen, durchgehend. Hm. Man hat es ja auch gesehen, die letzte Folge war länger. Man musste halt noch relativ viel reinpacken und das war eine mit der besten Folgen, meiner Meinung nach.
Hm. Ich gucke gerade mal nach den Bewertungen. Die sind ja auch eher...
Ja, die Bewertungen sind, das ist nochmal, glaube ich, ein eigenes Thema für sich. Ja. Das ist ganz gruselig. Also für mich eine der besten Folgen ist die fünfte Folge, Folge Nacht. Hat aber auch nur 34 Minuten. Aber wenn das dann halt, wenn die Action dann so komprimiert ist und so, ne, so Knall und Knall auf Fall und alles gut reingepackt ist und gut geschrieben ist, dann darf eine Folge auch meiner Meinung nach auch schon mal 34 Minuten sein. Mhm. Beziehungsweise bei Disney kommen ja noch mal irgendwie, weiß nicht, 8 Minuten Vor- und Nachspann zu,
genau.
Die man ja abziehen muss von der Zeit. Dann ist das auch für mich okay. Aber im Großen und Ganzen, wenn du mir Figuren erklären möchtest, wenn ich Figuren liebgewinnen soll, dann braucht das Zeit zum Reifen und das hat ja die Serie einfach in den ersten, auch besonders in der ersten Halbzeit, die ersten vier Folgen einfach nicht geschafft, teilweise. Mhm. Ne, also, ne, wie ihr schon sagtet, oder wie du schon sagtest, Basti, der Tod von der Jackie Lynn Lon, die ist halt, hat ein wenig, ja, wenig Impact. Ne? Also drückt, also klar, das ist ein ich habe die Folgen hier mal morgens um 5 geguckt, noch vor der Arbeit. Also ich war auf jeden Fall wach danach. Ne? Also nach dieser Folge war ich auf jeden Fall wach. Das ging mir bei den anderen Folgen halt leider nicht so. Ne? Da hat sie dann so eine Geschichte, die so ein bisschen vor sich hin tröpfelt und dann vielleicht zum Ende hin mal ein bisschen spannend wird. Aber ja, von den Figuren her hat mich das leider echt wenig gepackt. Ja.
Ja, ich fand den Tod
auch so mehr drin gewesen. Also ich
ja, glaub, absolut.
Sind wir uns auch einig, oder?
Ja, ich fand ihren Tod, also es war so, also das einzige Emotionale war dabei so, dass es passiert, so dieses so, oh, okay, sie jetzt auch und wie es halt passiert, ne, also dass sie da wirklich so, er sie dreimal mit diesem Kurzschwert da, ja, durchlöchert, muss man ja fast sagen, haben wir so auch noch nicht gesehen in der Live-Action-Serie.
Also einmal schon und dann noch lebend anschließend.
Ja,
aber dreimal,
ne?
Nicht.
Ja, genau, das ist so halt nicht, ne? Und da das war schon so, oh, und ja, genau, ansonsten fehlte halt da so ein bisschen wirklich die emotionale Bindung, die man halt ja einfach nicht aufbauen konnte.
Ich weiß, in Star Wars hat es ja immer so gemacht, in Star Wars sag ich schon, Game of Thrones hat es ja immer so gemacht. Wir haben sich 7, das waren immer 9 Folgen pro Staffel oder 8?
8.
Dann war 8. Es immer die vorletzte Folge war immer der Action Peak.
Genau. Und die letzte Folge war dann so Aftermath und so
Anteasern. Aftermath, was, genau.
Wie geht's weiter, ja.
Genau, so. Aufwischen erstmal. Und das hätte, glaube ich, auch hier gut stattfinden können.
Ich guck gerade.
Klar, man hat
10 Folgen, glaube ich. Ja, 10 Folgen immer, genau. Aber war so die 8. oder 9. ja, war immer so die Action-Bilanz sozusagen, ja. Ja, man muss also wirklich irgendwie mal schauen, dass sie da ja von diesem Kurzserien-Ding irgendwie wegkommen, so britische Staffeln mäßig. Das mag halt für sowas wie Obi-Wan okay sein, ne, wo wir erst einen Film bekommen sollten, dann eine Serie, womit sich das vielleicht auch noch drüber streiten kann, so, ja, hätte vielleicht auch ein Film gereicht, ne, etwas längerer oder so, aber gerade jetzt bei so einer Geschichte wie hier, wo man sehr viel ja erzählen will und erzählen kann.
Aber nicht die Zeit hat.
Und nicht die Zeit bekommt. Und ich fand auch diese eine Folge, war das 7 oder 6, wo wir nochmal den sehr viel Rückblicke haben. Das fand ich schon interessant, das nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und wir sehen ja dann auch, wie nochmal ein bisschen anders, dass May zwar schon dieses Feuer gelegt hat, aber mehr aus Versehen, ne? Also in der ersten Rückblicksfolge, ich glaube in Folge 2 oder was,
Folge 3, genau.
Da ist es ja schon sehr, da wird sie ja so gezeigt, als wenn sie das wirklich mit voller Absicht und voller Boshaftigkeit irgendwie da getan hat und im vollen Bewusstsein, was sie da tut. Wenn dann bei der letzten Rückblicksfolge das schon sehr, es brennt, jetzt brennt's überall, scheiße, was passiert, weg.
Genau, sie versucht es ja noch auszutreten und so ein Stück weit zu retten. Aber das sind so, also ich finde, das gelingt dieser Serie tatsächlich relativ gut. Die hatten sich das ja auch so ein bisschen als Anlass genommen oder beziehungsweise wollten so dieses, so einen alten Samurai-Film, der halt so eine Geschichte aus verschiedenen Perspektiven erzählt, wollten sie ja so ein bisschen machen. Und das haben sie ja mit diesen Rückblicksfolgen gemacht. Und also ich habe die Folgen immer ein paar Mal geguckt tatsächlich und einmal habe ich halt gedacht, so, okay, ich möchte gerne Folge 3 gucken, aber irgendwie möchte ich auch Folge 7 gucken. Aber irgendwie muss ich auch gleich ins Bett, weil morgen ist auch wieder Arbeit. Und dann habe ich es halt so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, weißt du was, ich mache jetzt hier auf dem Fernseher, mache ich Folge 7 an und auf dem Handy und lasse ich nebenbei Folge 3 laufen und gucke mir einfach die, okay. Also gucke mir dann die Szenen an, die so parallel sind, ne? Also die dann im Hof spielen, ne? So dass man das dann so ein bisschen vergleicht. Also klingt wirklich ein bisschen übertrieben, wirklich. Ich bin wirklich nicht so, ich schwöre. Aber in dem Moment habe ich es einfach gemacht und ich fand, also das war auch ganz gut, weil wenn man dann nämlich nochmal reingeht und guckt, was verändert sich halt in dieser Erzählung. In der ersten Erzählung hat man nämlich die Perspektive von der Osha, wie sie das Ganze gesehen hat, und in der zweiten Perspektive hat man so diese Mischung aus der Perspektive von Sol und von May. Und da sind dann auch schon mal Figuren reden anders. Ne? Also diese Mutter Coral ist das, die Zabrak-Mutter, die wirkt zum Beispiel in der zweiten Erzählung viel, viel strenger, viel, viel böser als noch in der ersten Erzählung und solche Geschichten. Oder auch zum Beispiel, wie früh schon die Mutter Anisea, die ja die beiden kreiert hat, schon im Kopf war von Torben. Ne? Man denkt ja erst, sie ist nur ganz kurz da drinne, sobald die Augen schwarz sind, aber dabei ist sie ja schon viel früher drin und sowas alles. Mhm. Damit hat man recht gut gespielt. Lange. Ja, genau, richtig lange. Hat man wirklich gut mitgespielt. Und das macht dann ja dann dieser Angriff oder dieser Hexenzirkel dann irgendwann in den Kopf von Karl Nacker geht, auch nochmal so interessant und spannend, finde ich.
Ja. Also die
das waren auch gute Aspekte grundsätzlich.
Ja, die Inszenierung fand ich auch schön. Also wie sie da Besitz ergreift von Torben und ihn so ein bisschen manipuliert und mit seinen ihn verführt sozusagen. Und auch später, wo dann der ganze Hexenzirkel da Karl Nacker kontrolliert. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Ich finde, das passte dann auch. Ich habe mich gefragt, wir sehen ja in der ersten Rückblicksfolge wieder alle am Boden liegen und man ist so, okay, was ist hier passieren? Also
ja, genau.
Man war und ich, also beim ersten Mal schauen dieser Folge war ich schon so, hier ist glaube ich ganz viel, was uns nicht so dargestellt wird, wie es wirklich passiert ist. Und auch in der Folge hatte ich schon so, oder kam es bei mir so rüber, so, ja, da Jedi werden jetzt, also oder beide Seiten werden uns jetzt nicht gerade positiv dargestellt und gefühlt die Jedi noch weniger.
Also es war das erste, ich sagte ja schon, die in der Manny und Quimir und wie danach schon positive, gute Aspekte, ne? Er ist auch nur ein Verfolgter der Jedi. Also, dass die Jedi jetzt alle Hexen abgeschlachtet hätten, das konnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Aber es wird ja immer wieder angedeutet, vorher auch durch Saul, der ja auch gesagt hat, ich sag dir, ich muss dir noch was sagen und man merkt halt auch die ganze Zeit im Gesicht von Zoll, da weiß ich noch nicht so richtig, ob das jetzt fast schon ein Overacting ist, aber diesen Rucksack, den er mit sich rumträgt, im Gesicht.
Ja, ja. Also, Gesichtsrucksack.
Sendungstitel.
Aber also das ist mir auch aufgefallen, ja, und das würde ich aber auch positiv bewerten, ne, dass Also das ist so ein Ding, was einem dann vielleicht im Nachhinein noch mal so ein bisschen bewusster wird, wo man auch noch mal mehr drauf gucken könnte. Aber sehr bedeutend auch dieser Spruch von Kimir in der Folge 5 oder 6 so. Ja, also ich weiß, was ich mit meiner dunklen Seite gemacht habe. Was habt ihr mit eurer gemacht? Das war schon sehr so, ganz tief.
Das waren sehr starke Dialoge in der Szene.
Ja. Und teilweise konnten sie es.
Und dieses, du hast irgendwo, sie waren noch fast ein Kind und ja, aber ihr habt sie hergebracht, ne?
Ja, genau. So.
Und, war das ihr Name oder war das, wie sie genannt werden wollte, irgendwie sowas, ne? Dieses, auch so ein bisschen kurz herabwürdigen irgendwie, sie über das Geschiedene sprechen und ja, also Kimi hat tatsächlich sehr gute Sätze
den geschrieben bekommen. Den fand ich wirklich positiv. Mhm. Also das war für mich auch so ein, klar, am Anfang war so ein bisschen der Drunken Apothecary, also Apotheker.
Das aber auch gut gespielt hat, ne, irgendwie. Und das hat ja dazu geführt, dass man irgendwie gedacht hat so, der hat da schon irgendwie auf diesem Planeten
einen
sehr komischen großen Rucksack dabei irgendwie und da was schleppt er da mit sich rum und vorher ist man so, ja, naja, das kann er ja, gar nicht der Böse, also der Stranger da sein, sondern
Fandest du? Also ich fand schon, dass er war immer im Kreis der Kandidaten, die der potenzielle Meister will ich noch nicht mal reden von. Weil ich weiß noch nicht mal, ob wir jetzt hier einen Sith haben oder nicht einen Sith.
Ja, ne, er sagt ja selber auch über sich, die Jedi würden mich wohl ein Sith nennen oder so. Mhm. Und er selber bezeichnet sich ja nicht als sowas. Ne? Er sagt ja auch in den letzten Folgen, kommen ja so ein paar Aussagen, wo er sich selber so platziert, als so, naja, ich bin irgendwo dazwischen, aber also man kann mich nicht einsortieren sozusagen. Nee, aber vorher ist er ja so, wird er als irgendwie der lustige Apotheker da irgendwie inszeniert und naja, da denkt man so, also da soll man zumindest als Zuschauer irgendwie denken, so ja, das kann ja nicht der Typ sein, der da irgendwie der dunkle Meister von May irgendwie sein soll. Und als dann der Reveal kommt, war natürlich klar, okay, ja, das ist jetzt die Überraschung nicht so groß, dass er es tatsächlich ist.
Also ich finde, in Folge 4 wird es sehr, sehr offensichtlich, wie er dann auf dem Weg zu Karl Nacker mit der May dann spricht und sowas alles. Mhm. Denkst ja auch so, also es ist jetzt aber auch gerade so offensichtlich, dass es ja vielleicht doch nicht sein kann. Hatte ich mir so erst gedacht. Aber dann war er es und dann war es auch okay.
Ja, ne? Ja.
Also dann fand ich es nicht ganz so schlimm, weil die Art und Weise, wie er es dann in Folge 5 dann macht, als The Stranger oder ne, der Bösewicht dann, wahnsinnig gut. Also hätte ich nicht erwartet, tatsächlich.
Ja, und da war ja auch so eine Erwartung, sie brauchten irgendwie immer den Plot. Also gefühlt von in den Medien, sozialen Medien, war ja immer so, die Erwartung eines riesigen Plot-Twists, wer ist jetzt der Sith-Meister? Und dann war es tendenziell einer der wahrscheinlichsten, die dann halt auch waren. Das war auch klar. Vollkommen in Ordnung. Mhm. Und wie gesagt, er hat in der Folge 5, wie du sagst, die 30 Minuten, wahrscheinlich eher 25 netto.
Genau.
Die waren gut. Okay, wir hatten auch noch nie so einen Bodycount seit Rache des Sith.
Ja.
Das
war super. Also das hat er da in der Folge, wie gesagt, da war halt eine Action-Szene nach der anderen, die das halt echt gut gemacht hat, also die ganze Folge so gerettet hat. Wiederum die letzten paar Minuten dieser Folge, die waren so ein bisschen, ja, okay, die nehme ich jetzt so hin, weil dieses Gespräch zwischen Osha und May, ganz komisch, weil auch sie plötzlich an einer ganz anderen Ecke stehen. Also die May schießt ja erst auf Sol, betäubt ihn und auf einmal stehen die beiden an einer ganz anderen Ecke. Das waren dann schon wieder so Punkte, wo ich gesagt habe, okay, oh, das nimmt mir jetzt so ein bisschen wieder das Gefühl. Also da hat man es wieder nicht so ganz auserklärt. Naja, wie dem auch sei, sie tauschen dann ja am Ende die Plätze. May geht mit Sol mit und Osha liegt da und Kimir nimmt sie halt mit. Und Er spricht dann ja auch einen ganz bestimmten Satz am Ende der Folge noch. Ich glaube, ich habe ihn hier noch irgendwo notiert. Was für außergewöhnliche Wesen wir doch sind. Selbst in der Offenbarung unseres Triumphes sieht man die Tiefen unserer Verzweiflung. Also klingt zwar sehr pathetisch, aber ich finde, es passt so zu ihm.
Absolut.
Ja. Was war eigentlich mit Basil in der letzten Folge? Ach Gott. Als er da die... Die Szene fand ich irgendwie sehr merkwürdig, als er da die Kabel rausreißt. Soul dadurch die Kontrolle über das Schiff verliert und naja, schon irgendwie erreicht, dass vor allem May mit dem Raumschiff abstürzt. Und ja, glaube ich, irgendwie auch, ne? Ich weiß gar nicht mehr.
Das habe ich aber auch nicht so wirklich verstanden, warum er das jetzt macht.
Und das fand ich auch so, hä? Also ich fand es schön, dass er als Fährtenleser irgendwie da eingeführt wird und dann halt als...
Das war so
als
der Comic Relief, ja?
Als die vertauscht, die May und Osha die Rollen quasi getauscht haben, waren schon so, ja, ich glaube, der Fährtenleser macht da ein sehr kurzes Rätsel draus. er riecht ja sozusagen schon... dass wahrscheinlich dass die Osha da eigentlich May ist. Da war auch die Diskussion, oder zumindest bei mir kurz im Kopf so, müsste Soul das spüren? Und naja, eigentlich ist er gerade emotional ein bisschen woanders. Also habe ich schon gekauft, dass er da vielleicht nicht gleich zu Anfang gerafft hat, dass er da gerade May bei sich hat.
Das war aber dann auch relativ schnell abgehandelt.
Ja, genau, das war ja dann relativ schnell abgehandelt. Und von daher, also ich fand Basil schon irgendwie ein bisschen putzig, aber die Szene in der letzten Folge, das ist so der einzige Moment in der Folge, wo ich irgendwie merkwürdig, als wenn irgendwas fehlt irgendwie.
Also ich kann irgendwie Basil nichts Positives abgewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist wirklich so eine der Figuren, wo ich sage, boah, warum? Also nichts an dieser Figur macht irgendwo ansatzweise Sinn. Klar, dieses Fährtenlesen, das hätte man durchaus noch anders lösen können. Ja. Dass dann Jord der Einzige ist, der mit ihm sprechen kann. Okay. Aber ich weiß nicht, ne? Also auch das, wie er sagt, in der letzten Folge, wenn er da die Kabel zerbeißt, das wird so gar nicht erklärt und in keinem Analysevideo, was ich geguckt habe, kann das irgendjemand erklären, warum er das macht.
Das ist total.
Also es ist also ganz, ganz merkwürdig.
Das Einzige, was ich mir halt vorstellen kann, und das ist halt echt eine Interpretation, dass er glaubt, dass der Soul jetzt die May abschießen will oder irgendwie sowas.
Ja, habe ich auch gerade überlegt, ne? Merkt er so, ich muss hier irgendwie die Situation mal deeskalieren, aber.
Ich habe gerade eine Idee, vielleicht, ich spreche sie mal aus, vielleicht könnt ihr mich ja verbessern oder korrigieren.
Ja.
Aber wenn May und Osha doch ein und dieselbe Person sind, haben sie dann vielleicht einen und denselben Geruch? Und Basil denkt, es ist die gleiche Person. Das kann ja auch nicht sein.
Ja, also nee, es wird schon so inszeniert, dass er merkt, irgendwas ist komisch, ne? Ja, genau.
Ja.
Also interessante Frage, ob beide gleich riechen.
Kam jetzt gerade so ein Sinn tatsächlich.
Für so einen Fährtenleser, ne? Das ist nochmal eine andere Frage, aber ja. Ja, aber inszeniert wurde uns anders eigentlich, ne? Dass er.
Ja, absolut.
Der Erste ist, der merkt, dass.
Dann wäre also, ja auch.
Zumindest in dieser Konstellation, ich glaube, Kimir wiederum weiß, glaube ich, von Anfang an, dass er da gerade Osha hat.
Genau, er sieht das ja allein an den Haaren. Die Haare sind ja deutlich kürzer als von May. May schneidet sich die ja erst in dem Moment ab. Mhm. Und dieses Tattoo am Arm.
Ja, genau.
Das sieht man ja auch sehr, sehr auffällig in der Szene.
Also er weiß, glaube ich, von Anfang an, dass
sollte
er
man Osha
einsammelt, ja.
Genau. Genau, und das geht ja auch dann entsprechend in der nächsten Folge ja dann so weiter, wenn sie dann auf dem unbekannten Planeten sind, dass er sie dann quasi erstmal ihr folgen lässt, ne? Also er lässt sie erstmal hinterherlaufen. Also ich gehe stark davon aus, dass er genau wusste, dass Osha ihn bemerken wird, hinterherlaufen wird.
Und er ihr glaube ich auch zeigen wollte, hier ich bin nicht the big bad evil, sondern
Also genau, er hat ihm bewusst Leine gegeben, möchte man sagen.
Ja, ja.
er macht sich auch bewusst nackt, ne? Also
ja, genau, da wollte ich auch drauf
metaphorisch kommen, und buchstäblich.
Also ne, der hat da alles geplant gehabt.
Ja, ich denke auch. Also auch, was ich aber dann total interessant fand, war halt diese Narbe am Rücken. Da denkt man auch dann, okay, was ist das? Warum hat er die? Wo kommt das her?
Genau, und ein paar Folgen später oder Szenen später packt jemand eine Lichtschwertpeitsche aus und
wirst absolut.
So, oh, ja. Okay, naja.
Ich kombiniere.
Watson. Genau, die Verbindung ist auf jeden Fall da. Und dann stellt sich ja auch dann quasi in der letzten Folge heraus, okay, da ist eine Schülermeisterverbindung zwischen Venestra und Kimir. Mhm. Was ist da passiert? Auf der anderen Seite kann man natürlich aber auch sagen, Kimir sagt in der einen Szene, dass es quasi sein Meister war. Und Osha fragt natürlich dann auch nach. Aber er beantwortet es nicht. Er lässt es halt offen, diese Frage.
Und Venestra sagt ja auch, sieht das, glaube ich, sie sagt doch, oder will ja dann anhand dieser kurzen Sequenzen erkannt haben, der wurde von einem Jedi ausgebildet. Wo alle schon gesagt haben, so, woher weißt du das? Also, woran machst du das fest?
Ja, das stimmt. Sie ist die Einzige, die es erkennt. Ja, klar.
Ja, wobei, da habe ich mir gedacht, so, sind die Jedis an der Stelle wieder so auf sich fokussiert, so nach dem Motto, Sith gibt es seit Jahrtausenden nicht
mehr? Genau.
Und wir sind die Einzigen, die das per Gesetz dazu legitimiert sind, Macht auszuüben.
Genau, also das ist auch einer der Aspekte der Serie, die Serie gut gemacht hat. Ne? Sie haben wieder erzählt bekommen, so ja, die Jedi sind doch schon ein bisschen, naja, nicht eingebildet, aber blenden doch gerne mal die Wahrheit, die ihnen vor Füßen liegt, aus. Und
sehr überheblich.
Sehr überheblich, genau. Mhm. Und wie auch der Senator da sagt, so, ja, was ist denn, wenn da mal die Emotionen bei euch überkochen, ihr lieben Jedis? da ist er schon sehr on the nose da mit seinem Gespräch, mit seinen Vorwürfen, sage ich mal. Und ein anderer Aspekt, der dann auch die Serie anfängt, kurz zu erzählen, so, ja, es gibt da auch andere Machtnutzer, die das Ganze, also die auch so ein bisschen denken, sie machen es richtig und die anderen machen das schlecht, falsch. Ne, aber da hätte ich gerne noch mehr von den, also ich spreche jetzt von dem Hexenzirkel, ne, die da irgendwie auch Machtnutzer zu sein scheinen und das irgendwie anders für sich benutzen. Da hätte ich gerne mehr von gesehen.
Ja, die Töchter von Datomir nutzen ja auch die Macht.
Ja.
In ihrer Art und Weise.
Ja, aber das waren für mich noch eher so, ja, sind halt Hexen und auch noch mal ein bisschen anders, ne, als dieser Hexenzirkel hier irgendwie. Und das ist nicht
wobei
so,
sie,
da war es nicht
wobei
so.
Wobei dieser Hexenzirkel, und die Nachtschwestern, die nutzen ja die gleiche Symbolik mit diesen ganzen Fadengeschichten und sowas alles.
Ja,
das stimmt. Das ist in beiden Hexenzirkeln sehr ähnlich. Von daher könnte man jetzt auch überlegen, ist das irgendwie eine Absplitterung der Nachtschwestern oder kommen sie beide aus, wie heißt denn nochmal dieses andere Universum, was wir jetzt in Ahsoka gesehen haben? Also, dass sie vielleicht daher so ein bisschen kommen. Ne, woher oder an welchen Punkten hat sich das abgesplittert, weil die eine Mutter ist ja auch eine Zabrak, also es gehört ja dann auch quasi zu Datomir, zu dem Planeten. Könnte so ein bisschen zusammenhängen. Ne? Also
hätte ich auch gerne mehr von gesehen. Also
genau.
Ich denke, das könnte man
nicht
auch
so ganz erklärt.
Ja. Aber gerade hatten wir noch gesagt, fokussiert aufgrund der mangelnden Zeitkapazität, die offensichtlich die Serie pro Folge hatte, haben sie halt super viel reingenommen. Oder angerissen immer wieder.
Genau.
Also den Hexenzirkel hätte ich jetzt noch nicht mal unbedingt so viel sehen müssen. Aber dann mehr den Fokus auf die einzelnen Charaktere. Das wäre wirklich dienlich. Und ich wünschte, jetzt wäre eigentlich, ich komme jetzt ein bisschen zu Staffel 2 vielleicht. Also einer potenziellen Staffel 2. Wir wissen ja nicht, ob sie kommt. Die hätte ich gerne so ein bisschen Thelma und Louise, wie heißt die? Also Gemini und Ausschau auf der Flucht vor den Jedis.
So
nach dem Motto.
Ja, ich hätte auch gern mehr Aspekte noch erzählt bekommen von May und Osha, jeweils aus ihrer Vergangenheit noch. Also was ist danach passiert, wie ist Osha irgendwie als Jedi-Padawan ergangen und so, ne? Was ja in der letzten Folge schon so durchkommt, dass in Osha mehr Emotionen schlummern, die sie zu dem befähigt, was sie dann tut, als in May, es findet ja tatsächlich so ein Wechsel statt, ne? Man bekommt es ja auch symbolisiert durch die Klamotten. May ist plötzlich eher so ein bisschen heller, grauer gekleidet und Osha hat die dunklen Klamotten an, ne? Auch eine Spiegelung an oder eine Hommage an Episode 6. Da halt noch so ein bisschen hätte ich gerne hätte sich die Serie noch mal ein bisschen Zeit nehmen können sollen, mehr von Osha in ihrer Zeit als Jedi-Padawan erzählen sollen und von May in ihrer Zeit als in ihrer Ausbildungszeit sozusagen.
Ich fand vor allen Dingen interessant, wir haben ja May und Osha so kennengelernt, dass May eher so die aktive, fast schon eine aggressive Person war. Und Osha war ja mehr so harmoniebedürftig und lass die Leute in Frieden und ich möchte die Welt sehen, ein bisschen offener. Und dann ist es May am Ende, die dann zurücksteckt und sagt, nee, ich lösche mal meine Erinnerungen, gar kein Problem und ich gehe mit den Jedi mit. Also diesen Wechsel.
Ja. Das fand ich auch sehr auffällig, ja.
Ja, also sie hat ja schon relativ früh so ein Change of Heart, ne? Also sie möchte ja erst, also von May rede ich jetzt gerade, sie möchte ja zuerst diese Ausbildung bestehen, die ihr Kimir quasi auferlegt. Macht dann ja beim Ende von der Folge 4, wenn sie Kimir ja in diese Falle laufen lässt und ihn dann da hängen lässt, im wahrsten Sinne des Wortes, gibt sie ihm ja die Gründe dafür, ne? Sie sagt ja dann, sie möchte sich lieber stellen. Fand ich auch ein bisschen schnell, diesen Change of Mind, Change of Heart. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, machen die großen Unterschiede zwischen Osha und May aus, dass Osha sehr ich-bezogen ist, sehr auf sich zentriert ist, dass sie quasi, also sie möchte ja von sich aus, sie sagt ja von sich aus, sie möchte nicht mit May zusammen sein, sie möchte nicht mit May verglichen werden, sie möchte lieber nach außen, sie möchte den Jedis angehören, sie möchte das Universum erforschen und May ist aber eher so dieses, the power of two, ne, also es braucht immer noch eine zweite Person und also mindestens eine zweite Person. Also von daher, das wird zum Ende, finde ich, klarer dadurch, dass sich das halt nochmal so ein bisschen ändert wieder. Denn dadurch, dass Osha ja quasi mit dem Kimir dann mitgeht, sie verfolgt dann ja wieder was ganz Eigenes und was ganz Neues. Klar, in Verbindung mit Kimir, ne, also da ist ja jemand Zweites, aber für sich ist es ja wieder was, für sie ist es ja wieder was Neues. Und auf der anderen Seite, May ist dann da ja so ein bisschen, also sie stellt sich dann ja, sie nimmt sich eine Stufe runter und opfert sich in Anführungsstrichen für ihre Schwester. Also
sie stellt sich in den Dienst, am Anfang ja so gesehen, in den Dienst des Hexenzirkels. Und jetzt, wo sie weiß, dass Osha noch lebt, ist quasi sie ja der Hexenzirkel oder ihre Familie, also stellt sie sich wieder in den Dienst des ihrer. Also von daher, das wäre stimmig. Ja.
Genau, also sie ist ja dieses. Sie ist so ein Familienmensch, in Anführungsstrichen. Wenn man es jetzt, ne, auf uns beziehen würde, auf die Nicht-Star-Wars-Welt, kann man das als Familienmensch quasi bezeichnen. Weil dieser Change of Heart, der kommt ja erst dadurch, dass sie ja dann weiß, okay, die Osha, die lebt halt noch, die gibt es noch. Und ich möchte gerne wieder mit ihr zusammen sein. Und das kann ich halt nur erreichen, wenn ich jetzt hier meine Verbindung, meine Connection zu dem Kimir, zu dem Stranger abbaue. Und sage, ich flüchte jetzt davor. Also sie weiß ja gar nicht, dass Kimir der Oberbösewicht oder der der Unteroberbösewicht ist, so rum. Denn da kommt ja noch jemand. Ja, also von daher, ich kann da, das kann ich schon sehr gut kaufen.
Ja, bin ich bei dir.
Aber wie du sagst, am Ende, ne, das geht dann doch alles sehr, sehr schnell. Ne? Also auch dieses Erinnerungen löschen und sowas alles. Ja. Das ist ja auch was, ja, weiß ich nicht, das macht
also
man.
Also Zeit, teilweise, und das wird ja auch in allen möglichen Serien und anderen Filmen, so Distanzen überbrückt man innerhalb von 5 Minuten.
Ja.
Das, und ja. Hier hat man jetzt offensichtlich genug Zeit, ein Ritual durchzuführen, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Kimi ja mit Fingern schnippst und
ja, das Ritual,
die Erinnerungen sind weg.
Ja, das Ritual fand ich auch irgendwie, hätte ein bisschen intensiver gezeigt, visualisiert werden müssen, irgendwie inszeniert werden müssen. Das
haben sie es überhaupt gezeigt, vernünftig?
Nee, es war ja in diesem
als an dem Baum.
Dem Baum, als ich beide in den Arm lagen irgendwie und so währenddessen, ne, und so, und dann ja, war schwierig irgendwie, ne?
Also da muss Kimi ja echt gut sein in der Macht. Also wirklich gut.
Ja, also dass er das kann, das habe ich, da hatte ich jetzt keine Probleme mit, ne?
Hat das letztendlich gut gemacht? Also er hat's ja im Grunde nicht wirklich gut gemacht, weil es ist ja die Aussage, dass er quasi nur die Erinnerung an May und an Osha und an Kimir selber löschen möchte. Aber am Ende sitzt sie ja da an dem Tisch mit Venestra und ist im Grunde genommen auf einem Stand von
vor 16 von der, Jahren.
Ja, also genau, von 16 Jahren.
Also
er hat ja komplett alles gelöscht.
Jetzt, ne? Ja, wissen wir auch nicht, ne? Also auch da ist halt die Serie, nimmt sich nicht die Zeit, uns jetzt zu erklären, was genau weiß sie jetzt noch. Irgendwie, es hätte ja irgendwie gereicht, wenn sie sich selber durch, sei es irgendwie so durch Erinnerungen, die sich kurz in ihrem Kopf abspielen, irgendwie, also man hätte zumindest irgendwie kurz mal irgendwie visualisieren müssen, woran erinnert sich sie jetzt noch und woran nicht? Was ist jetzt noch,
Und das schafft die Serie dann wieder nicht durch die mangelnde Zeit.
Wofür sie sich noch Zeit genommen haben, ist für ein Cameo, mit dem ich, also über das ich mich gefreut habe, ich fand das so lustig, GameStar, ich glaube, es war mehr Clickbait, überraschendes Cameo zieht Verbindung zur Staffel 1. Ich so, man spielt 100 Jahre vorher. Die Figur, die wir sehen, sagt selber von sich, wie alt sie ist in den alten Filmen. Also da ist jetzt keine große Überraschung, und also auch in der letzten Folge dann irgendwie zu resümieren, große Verbindung zu Episode 1. Ja, also entweder hat man die Serie dann nicht aufmerksam geschaut, oder es ist wirklich nur Clickbait.
Aber man hat nie Star Wars geguckt,
genau. Also das fand ich, das Cameo von Yoda in dem Fall passend. Also ich wäre so ein bisschen pisst gewesen, wenn er gar nicht vorgekommen wäre. Viel mehr hätte ich aber auch nicht von ihm gebraucht. Habe mich kurz gefreut, dass es die Puppenversion ist, was wahrscheinlich auch am billigsten war irgendwie. Oh, wir haben hier noch aus Episode 8 diese Yoda-Figur rumliegen. Mensch.
War ja auch zielführend.
Die Stelle kurz vor der Kamera für mich von hinten, das reicht. Ist sehr günstig und es sah halt auch. Also ich mag auch den. Inzwischen haben sie ja in den Releases in Episode 1 auch den Puppen-Yoda durch den CGI-Yoda ersetzt. Da hadere ich so ein bisschen mit, ne? Aber ja, gut. Mhm. Ich fand das genau richtig. Nachdem ich jetzt ich habe jetzt auch in den letzten Tagen immer die Folge von Ready Tatooine und auch die von Radio Nukular gehört. Und abschließend bin ich mir nicht so sicher, was erzählt Venestra Yoda?
Genau.
Auch nur die Geschichte, die sie dem Senat da erzählt? Oder eine Variante davon? Oder die Wahrheit? Und, dazu müsste man High Republic, glaube ich, kennen. War Venestra die Schülerin von Yoda? Weiß ich gar nicht.
Also er war auf jeden Frage. Fall da auch schon am Leben.
Genau, es war da auch schon am Leben.
Also, ne? Wie ich das mitbekommen habe, ist Yoda auch während Hyrule unterwegs.
Ja, ja. Aber, also, am Ende der Episode war ich mir relativ sicher, ja, die erzählt ihm jetzt was, aber auf jeden Fall nicht die Wahrheit.
Weiß ich nicht.
Sondern.
Also, weil Yoda kannst du meiner Meinung nach sowas nicht verbergen, nicht. Ja, unter dem Aspekt, der schaut das.
Genau, das war auch ein Aspekt, der, glaube ich, bei Reddit Tatooine auch viel. Müsste das Yoda, also spätestens Yoda müsste doch irgendwie merken, irgendwas ist gerade. Erzähl mal, was ist los? Ich spüre, in der Macht ist gerade sehr viel los, sag ich mal. Und das andere das ist
kann
ja,
ich gar nicht glauben, dass die das unter.
Dass Venestra, dass, wie sie da handelt, ne, dass sie ja am Ende Soul alles in die Füße schiebt und sagt, hier, das und das und der ist schuld, fand ich nachvollziehbar, weil sie ganz offensichtlich noch an ihrem ehemaligen Schüler hängt und den ja offensichtlich schützen will.
Und auch dieses politische System aber auch noch stützt.
Ja, also genau, sich selber und aber auch vor allem auch ihren Schüler irgendwie schützen möchte und da emotionaler dran gebunden ist, als sie zugeben möchte.
Also das ist ja wirklich ein spannender Aspekt. In Form von, wenn Venestra jetzt erzählt, ich habe es zum Wohle des Ilions getan, ich habe den Senat belogen, ich habe da noch immer so einen Padawan, der mördernd durch die Gegend rumläuft.
Ja.
Aber dir erzähle ich das hier. Wie findest du das?
Ja, ja. Was ich auch noch, irgendwo hieß es so, ja, Soul bekommt ja dann noch eine anständige Seebestattung und so. Ich so, ja, ja, stimmt, schön. Und dann ist mir eigentlich noch eingefallen so, ja, nee, eigentlich macht das Venestra auch nur so ein bisschen für sich selber, um ihr Gewissen so ein bisschen reinzuwaschen, ne? So.
Ja, ist auch so ein bisschen Spurenfälschen, oder?
Ja, das auch.
Also sie sagen ja, er hat sich selbst umgebracht.
Mhm.
Wenn man jetzt eine Autopsie machen würde, würde man sehen,
ja, genau.
Kein Lichtschwert sich in sich reingekommen, kein Drogen genommen, sondern er hat Würgemale durch die Macht.
Mhm.
Das habe ich noch nicht gesehen, dass jemand sich selbst per Macht wirkt.
Ja.
Stimmt. Ja. Also ich bin da auch, weiß ich nicht, also ich finde, Venestra verfolgt da so ein bisschen so ihr eigenes Ding, ne? Wie gesagt, also dieses ganze Politische, was dann halt noch so dazu kommt, das macht sie ja von Anfang an auch so ein Stück weit klar, ne, dass halt diese ganze Operation so klein wie möglich gehalten werden soll, damit es halt nicht irgendwie sehr auffällig wird, weil die politischen Gegner da kein Futter bekommen dürfen. Von daher
haben
macht
nicht
das
sogar gesagt, wir dürfen nichts dem Rat erzählen. Wir machen das mal hier auf kleiner Arbeitsebene
wir klären das mal intern.
Kurze Dienstwege.
Ja. Ja,
genau. von daher, das macht ja schon Sinn. Und letztendlich Ki Adimundi, über den es ja dann auch, keine Ahnung, wo es dann 1000 Videos auf einmal gab, ja, wo auch alle Ki Adimundi-Fans waren und sich da echauffiert haben, dass er da in der Serie ist.
Warum war der eigentlich drinne? Also jetzt, ne, abgesehen von dieser, passt das mit seinem Alter und da hat er da diesen Satz gesagt und so, war ich so nachher so, ja, okay, setzen wir jetzt, hast du ja alles mit dem Alter irgendwie geschenkt und so, ne?
Genau.
Gab's nichts bisher, was irgendwie kanonmäßig mal irgendwie festgelegt wurde. Aber warum war denn jetzt eigentlich drinne so? Also das war jetzt ein Cameo, wo ich sage, so, ja, hat mir jetzt nichts gegeben, hätte ich auch nicht gebraucht. Also hatte ich auch nicht auf der Uhr, dass ich den irgendwie sehen könnte. Also es war so,
Macht natürlich... Also, es macht natürlich diese ganze Geschichte dann in Episode 1 umso spannender. Dadurch ist es ja ein bisschen verwobener, dass halt, ne, wir haben jetzt hier eine Serie, wo es quasi um, ne, wieder dieses Auftauchen der ersten Sith wieder geht. Und in Episode 1 haben wir aber einen Jedi-Rat, der zusammensitzt und sagt, das Sith gab's doch schon seit einem Millennium nicht mehr. Von daher, das finde ich schon ganz gut, dass da jemand genommen wurde, der da im Jedi-Rat sitzt. Ob es jetzt genau Ki Adimundi sein musste oder ob man nicht vielleicht den einfacheren Weg gegangen wäre und gesagt hat, wir nehmen, keine Ahnung, Yaddle, weil Yaddle hat nie eine Funktion, ja, irgendwas. Ne, und ist ja auch gleiche Rasse wie Yoda und hätte in dem Alter, ne, hätte in der Zeit ja auch gut da drin spielen können. ja, man hat sich da irgendwie, weiß nicht, unnötig kompliziert gemacht, auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Letztendlich, man erklärt es aber auch im Nachgang, dass halt Ki Adimundi nicht nur 60 Jahre alt wird, sondern älter.
Ja, ja, genau. Das, ja, genau. Das halt so, ja, okay, das ist so, ne? Und klar, der Satz stimmt immer noch mit hier, es gab keine, es gab's ja nicht seit 1000 Jahren, weil es halt offiziell keiner mitgekriegt hat, was da wirklich passiert ist, ne? Das ja, was mir noch eingefallen ist, ein anderer Satz, der nochmal, den man so damals bei Episode 1 so, ja, okay, irgendwie mitgenommen hat, so wie wahrscheinlich damals beim ersten Star Wars Film den Satz mit den Klonkriegen von, ich glaube, Mace Windu ist das, dieser Satz, eine Vergenz bei einer Person. Da war man bei damals bei Episode 1 so, ja, okay, ja, ne, dann da misst man keiner den Satz keine Bedeutung zu und jetzt hat der Satz eine ganz andere Bedeutung irgendwie bekommen.
Ja, ja, man hat jetzt auch die Midichlorianer waren immer auch out of scale. So wie bei Anakin?
Ja, da hat man, glaube ich, seit Episode 1 Angst, dieses Wort nochmal auszusprechen. Das heißt seitdem immer nur
der M-Wert,
ja. Und jedes Mal zuckt man so kurz so, oh, was? Haben sie gerade M-Wert gesagt?
Komm, mach's doch bitte.
Ja, das und es wird auch halt kein genauer Wert gesagt. Also ja. In Episode 1 ist ja, glaube ich, noch irgendwie selbst Meister Yoda hat irgendwie einen Wert von 20.000 oder 2.000 oder was war's?
Ja, ne? Und über der Skala irgendwie, ne? Und,
ja. Genau, und seitdem hat man halt keine Zahlen mehr gehört, was ja auch ganz gut ist.
Ja.
Aber trotzdem, so wie es gesagt wurde, denkt man auch so, okay, die sind halt, holla, die Waldfee, die müssen ja richtig gute Werte haben.
Ja, und wir
so wie Apple nicht AI sagen wollte bis vor einem Monat.
Ja. Na, und die ist halt dieses Ding so, die Machtvergenz ist nicht offensichtlich nicht eine Person, sondern ein, ja, was auch immer. Also keine Person, ein Ort, ein Gegenstand. Ein Ort, ja.
Genau, wenn man das dann halt, ne, Machtvergenz so ein bisschen runterbricht, das ist halt ein Ort, der eine besondere Strahlkraft hat. Mhm. Und dann macht das aber auch wieder Sinn im ganzen Universum, weil das die Orte kennen wir ja. Wir kennen ja den Baum auf, wo ist Yoda nochmal im Exil? Dagobah.
Ja, Dagobah, genau.
Ne, das ist ja auch so ein besonderer Ort. Oder Akto, wo Luke sich zurückzieht. Mhm. Da haben wir ja auch diesen Ort, dieses Loch mit dieser besonderen Machtausstrahlung und sowas alles. Mhm. Also das bindet sich da schon ganz gut ein, finde ich.
Es bindet sich auch ja auch ein, dass sie dann, jetzt kommen wir zum zweiten potenziellen Cameo. Ist ein Cameo nur dann, wenn man schon mal jemanden Charakter gesehen hat.
Also ich...
Darth Plagueis.
Genau.
Dauerin.
Ich, also zu meinem Wissensstand, ich habe die Filme gesehen, ich habe das Holiday Special und Wookiee-Dinger, die habe ich nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob ich das sehen will. Wenn selbst die Schauspieler sagen, nee, das hat's nie gegeben. ich habe ansonsten alles an Bewegmaterial gesehen. Also die Serien, ich glaube, von der einen Animationsserie, da muss ich noch die zweite Staffel gucken. Ansonsten habe ich alles gesehen, was man irgendwie gesehen haben muss. Die Lego Star Wars Serien kann ich übrigens sehr empfehlen, auch für Kinder. Die sind sehr lustig, weil sie sich auch selber auf die Schippe nehmen. Also der Lego Star Wars Film, der Lego Star Lego Film Humor lebt da so ein bisschen. Und ansonsten konsumiere ich weder Bücher noch Comics aus dem Star Wars Universum. Alles drüber hinaus weiß ich irgendwie durch mal ein bisschen zu lange in der Wookiee oder Wikipedia lesen und stundenlanges Radio Tatooine hören.
Ja,
auf jeden Fall. Daher wusste ich so grob und also aus einem Jedi oder Wikipedia Artikel. Von einem Bild zu dem Artikel von Darth Plagueis wusste ich so grob, wie er aussieht. Und als dieses Cameo von ihm kam, war ich so, oh, aha, wen haben wir denn da? Okay, wer lurkt denn da um die Ecke?
Er wird ja auch als Darth Plagueis der Weise bezeichnet, der sehr, sehr viel Wissen der Macht angesammelt hat. Und war ja, Spoiler für alle, die dann nicht wissen, war der Meister von Palpatine.
Mhm.
Und in der aktuellen Star Wars Darth Vader Reihe wird angedeutet, dass Darth Vader quasi in wie hieß nochmal Anakin's Mutter?
Shmi.
Shmi, danke. quasi die Saat ins Mii gesetzt hat und dass daraus dann Anakin geworden wurde, also als auch als Kind der Macht. Das haben
die Theorie so gibt's ja schon länger, ja.
Genau, und das finde ich, fand ich jetzt eigentlich ganz gut, dass Darth Plagueis das jetzt sich hier entdeckt hat, dieses Phänomen, so Ostra, Kind der Macht. Das können wir doch mal auch. Das hat Potenzial für die Zukunft, für unsere Pläne.
Genau, du hast jetzt schon auch die Interpretation genannt, wie er in dieses Erlebnis passt, was ich auch habe. Also für mich scheint so, er ist da als stiller Beobachter. Ich glaube, Kimir weiß nicht, dass er da ist. Diese Szene, als Osha den Helm da auf hat und nicht abkriegt und auch Kimir dann kurz diese schwarzen Augen bekommt. Ich glaube, das war Plagueis. Es sei denn, der Helm hat irgendwie noch irgendwelche Fähigkeiten, die wir sie uns nicht erzählt haben. Das wäre auch noch ganz komisch.
Er sagt ja schon vorher, du bist allein mit der Macht.
Und ich glaube, Plagueis hat das mitbekommen, also hat es in der Macht gespürt, dass da irgendwas vor sich geht, und ist da als stiller Beobachter in den letzten, ich sag mal, ein oder zwei Folgen dazugekommen. Und wie du gesagt hast, hat dann so für sich beschlossen, interessant, das gucke ich mir doch mal genauer an.
Ah, okay.
Und so ist das, also so wird es mir so interpretiert, wie er da halt so aus dieser Höhle rauskommt und so um die Ecke guckt, ne? Also er ist ja nicht so, als wenn er da plötzlich dasteht, und wird auch vorher nicht angedeutet, dass Kimir irgendwie nicht alleine in der Höhle ist oder irgendwie sowas, sondern ja, also das ist zumindest so, wie es angelegt ist, scheint es so, als wenn er da wirklich der stille Beobachter ist und Kimir, naja, vielleicht ihn schon länger beobachtet, aber Kimir auf jeden Fall nichts von irgendwie Plagueis weiß.
Ja, also darauf deutet auch unter anderem die Tatsache, dass Kimir in seinem Lichtschwertstil diese Technik benutzt, indem er andauernd das Lichtschwert deaktiviert und wieder aktiviert, um Finden zu sehen und auch teilweise Gegner zu erschlagen. Die war wohl sowohl bei Jedis als auch bei den Sith verachtet, aus unterschiedlichen Gründen.
Okay.
Und deswegen sagt er ja auch selber, oder deutet er an, dass er sich nicht als Sith sieht.
Ja, genau, das zum einen, und wie du auch jetzt gesagt hast, den Kampfstil haben wir jetzt auch insgesamt eher selten bis gar nicht gesehen, so ein bisschen bei Ahsoka halt, ne? Die aber auch, also sie hat halt zwei Schwerter, ne? Sie hat nicht so ein Kurzschwert, sondern tatsächlich zwei Schwerter. Was ich noch
ganz... Ja, sie hat schon ein kürzeres, also er hatte einen sehr kurzen zweiten. Entschuldigung, okay. Konnte ich mich nicht sparen. Also sein zweites Schwert war schon eher fast so eine Dolchlänge, so ein großer Dolch. Genau. Ahsoka hatte schon nochmal eine etwas größere Länge.
Ja, und sie kämpft ja auch aktiv Show, damit, ich, heißt, ne?
Aber seid ihr euch denn, also ihr seid euch sicher, dass Kimir und Plagueis nichts voneinander wissen in dem Moment, oder? Nee. Was?
Also das ist, also würde ich gegen,
also würd bei mir
nicht drauf wetten.
Also ich denke nämlich schon, weil gerade dieses Gespräch, was hinterher in diesem Minenkomplex da stattfindet, wo Sol dann quasi, wer ist es denn dann in dem Moment, May oder Osha, auf jeden Fall erklärt, dass halt beide so durch die Macht erschaffen wurden, ne, dass halt dass sie auf unnatürliche Art und Weise kreiert wurden.
Aber das scheint ja durch die beiden Mütter da geschehen zu sein.
Ja, aber wir wissen ja auch, durch das Gespräch zwischen Anakin und Palpatine in Episode 3, dass er das ja auch kann. Ne?
Dass Plagueis Leben erschaffen kann.
Dass Plagueis ja Leben erschaffen kann.
Genau, und ich vermute ja, dass Plagueis das sich hier von den Schwestern abgeguckt hat. Oder
genau, das
gucken wollte.
Das ist auch meine Theorie, die ich jetzt so durch die Tage so mir zurechtgelegt habe, dass er. Dass das jetzt ein Ergebnis aus dieser Geschichte ist.
Ja, aber okay, mir schaut schon sehr in Anführungsstrichen erwischt, als er als Sol darüber spricht. Also dass er das schon mal irgendwo gehört hat, kann ich mir durchaus vorstellen.
Ja, stimmt. Das wird ja tatsächlich wird's ja irgendwie. Er sagt ja auch, ne, wir haben nicht das erste Mal irgendwie so einen Machtnutzer irgendwie erlebt und so, ne? Da wurde ja ein bisschen was angedeutet. Das, ja. Also
ich glaube schon, dass da eine Verbindung ist, dass sich Darth Plagueis vielleicht in dem Moment noch nicht zeigen wollte, und erst halt gewartet hat, bis sie dann wieder weg sind, weil man vielleicht in dem Moment Osha noch nicht so arg verstrecken wollte in dem Sinne.
Ja.
Weil man hätte dann ja doch noch mehr erklären müssen, als man dann ja sowieso erklärt hat oder vielleicht auch nicht erklärt hat. Ja, also ich denke schon, dass da eine Verbindung ist. Ich denke da, dass der schon irgendwo aufgenommen, dass er schon irgendwie Chemie auch irgendwo aufgenommen hat, in dem Moment, als er von Venestra vielleicht verstoßen wurde. Ich kann mir das schon vorstellen, zumal wir wissen auch, beziehungsweise es ist, glaube ich, noch aus dem Legends-Buch, dass Darth Plagueis hat ja auch diesen Meister, diesen Darth Tenebris. Und beide werkeln ja quasi auf dem Planeten Baldemnik. Und der wird halt so beschrieben, wie halt dieser Planet ist, den wir in der Szene ja auch sehen.
Der also unbekannte Planet, wie er.
Genau, der unbekannte Planet in dem Moment noch für uns Außenstehende. Beziehungsweise es ist ja ein unbekannter Planet, weil er wird nicht benannt und die Romane sind ja jetzt nicht mehr im Kanon drinne. Also von daher, ich finde schon, dass da vielleicht eine Verbindung sein könnte.
Ja, das ist auf jeden Fall was sie uns in Staffel 2 erzählen müssten. Ja,
genau. Also auf jeden Fall weiter erklären müssen, ja.
Also Backstory auf jeden Fall zu Chemie brauchen wir auf jeden Fall in Staffel
2. Hundertprozentig. Ne, gerade diese Narben und sowas alles, das ist mega interessant. Und wie gesagt, diese Verbindung zwischen... Und halt auch
die nochmal so ein Flashback zur Zeit mit Venestra.
Ja, genau.
Sehr, sehr interessant.
Dass man uns erzählt, woher kommt diese, ja, scheinbar doch sehr tiefe emotionale Bindung zu ihrem Schüler, ehemaligen Schüler.
Und da könnten sie sich auch wirklich über mehrere Staffeln drüber machen. Also wir müssen ja nicht alles jetzt wieder in, ja. nicht alles ja. in einer nächsten Staffel jetzt reinpacken, sondern mach da mal so einen 3-4 Staffelplan und jetzt erzählen wir das und dann kommt ein bisschen davon Rückblenden. Also ich sag, wir haben ja bei Game of Thrones haben wir ja auch immer wieder Andeutungen zu Jon Snow gehört und hey, wie baue ich einen Hype auf in den sozialen Medien, um immer wieder, sag ich mal, potenzielle Lösungsansätze, also wer war Snows Vater? Mehr will ich dich nicht sagen, für ich bitte nichts hier spoilern für die Teilnehmenden.
Ja, genau. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man das tatsächlich Venestra vielleicht noch erlebt hat, was Chimir erlebt hat oder wie, ja, ich sag es mal so plump, Plagueis Chimir weggenommen hat, also ihr weggenommen hat.
Meint ihr, Plagueis hat Chimir Venestra weggenommen?
Ja, so quasi, ne? Also ihn verführt, auf seine Seite gezogen und sie hat
ohne das... Ohne dass er sich gezeigt hat, irgendwie, denn, also
ja,
nochmal zurück,
naja, also,
die Sith sind seit 1000 Jahren nicht gesehen worden.
Also dass sie zumindest mitbekommen hat, dass er da sehr aktiv von der dunklen Seite verführt wurde und sie das vielleicht noch hätte verhindern können. Und sie deshalb so eine emotionale Bindung oder so emotional investiert ist, und auch daran gelegen ist, dass sie ihn beschützt, weil sie, da hatten wir dann wieder eine Anspielung an die alten Filme, noch Hoffnung hat, dass da noch Gutes in ihm ist.
Hat sie nicht gedacht, dass er tot auch ist? War er nicht mehr?
Das weiß ich gar nicht.
Es wird, glaube ich, nicht so ganz hundertprozentig klar. Ja. Also sie steigt ja aus diesem Raumschiff aus, setzt den Fuß auf den Planeten und in dem Moment spürt sie ihn
ja. Genau, ja, das fand ich
sehr eindeutig.
Ja. Sie haben ja auch, er hat sie ja unten angeguckt, als sie Soul Slice beobachtet hat und dann hat sie ja auch hochgeguckt. Da war er dann schon weg.
Genau. Sie hat ihn auf jeden Fall gespürt, also dass er da ist, ja.
Aber diese ganze Chemie-Geschichte, habt ihr auch mitbekommen, also beziehungsweise werdet ihr wahrscheinlich auch irgendwo mal gehört oder gelesen haben, es taucht ja auch immer wieder dieses Musiktheme von Kylo Ren auf.
Mir selber ist es nicht aufgefallen. Ich habe es
nur in Radio Tattoo gehört.
Genau, genau. Ja. Das ist da. Ich glaube, ich mache nochmal einen Rewatch und dann achte ich mal drauf.
Mhm. Also ab Episode 5, also ab der 5. Folge fängt es quasi immer wieder mal an.
Ja, ja.
Dass es so ein bisschen auftaucht, ganz leicht im Hintergrund.
Er ist ja auch optisch so ein bisschen so angenägt an Kylo Ren, beziehungsweise die Knights of Ren und so, ne? Mhm. Also es passt schon.
Die kamen ja auch gefühlt, also so aus dem Nichts, die Knights of Ren. Okay, die hat man noch nie wirklich gesehen.
Mhm.
Vielleicht ist das jetzt so der Aspekt, so der sich so abspaltet aus dem Jedi-Sith-Komplex und irgendwo im Dunklen wird die Knights of Ren gegründet. I don't know.
Finde ich eine schöne, schönen Vektor-Ding, ja.
Genau, weil irgendwie, also wenn falls Kimir der Schüler sein sollte von Darth Plagueis. Muss er irgendwann mal Platz machen. Er muss ja irgendwann mal zur Seite treten, weil wir brauchen ja einen Palpatine, der irgendwann der Schüler wird von
Das dauert ihm ja noch.
Ja, klar, dauert noch ein bisschen. Aber trotzdem, was wird dann aus Kimir? Ne? Also spaltet er sich dann quasi so ab, dass quasi er dann der Gründer der Knights of Ren werden könnte, mit Hinblick auf diese Musik? Oder hat man diese Musik einfach nur genommen, weil sie toll klingt?
Genau, da gab es auch sehr längliche Diskussionen drüber bei Reddit 13, warum man das jetzt so einspielt, dass es auf jeden Fall nicht Zufall ist oder so, oh, die Musik klingt schön, das passt irgendwie, sondern also man schon da eine Bedeutung hinter vermutet, aber die Frage ist halt, welche so.
Genau. Ja, und haben Macher also wirklich sich so viel Gedanken gemacht?
Genau.
Das ist immer die große Frage.
Genau. So, ne, weil es viel Sachen gibt, wo man irgendwie denkt so, oh, interessant, da haben sie sich Gedanken gemacht und dann schon mal so am Ende der Serie dann fest, haben sie nicht, ist einfach nur so Zufall oder so irgendwie.
Aber ich von meiner Seite glaube noch immer nicht, also weil auch Gemini sagt, ich bin kein Sith oder ihr würdet mich so bezeichnen, aber ich sehe mich nicht so, glaube ich nicht, dass er irgendwie, vielleicht hat er mal von Darth Plagueis irgendwas übernommen oder hat er mal getroffen, aber nicht sein Schüler unbedingt war, weil Darth Maul hat sich ja ganz klar gesagt, und ich bin der Schüler von Palpatine.
Genau.
Wir sind Sith.
Genau, er hat ja den Titel Darth, ne? Also sehr eindeutig. Und bei Kimir ist es ja sogar noch
genau,
so,
und er hat ja noch jemanden unter sich. Er nennt niemals seinen Titel.
Genau, er nennt er, glaube ich, ne? Ich heiße, es gibt keine Szene, wo er sagt, ich heiße irgendwie, blablabla.
Er wird ja auch als The Stranger bezeichnet in den Wikipedia und
dergleichen. Genau, Merch etc., ja genau. Hat auch Max bei R&K gesagt, dass er offiziell noch als The Stranger irgendwie geführt wird auch. Und ja, also ich konnte mir vorstellen, dass er mit Plagueis, also dass er vielleicht so ein bisschen der Schüler von Plagueis ist, und aber so gemerkt hat, also das gefällt mir, was ich da sehe, aber ich möchte meinen eigenen Weg gehen mit der Macht und so, und ja.
Er sieht auf jeden Fall Potenzial in der dunklen Seite.
Ja, das auf jeden Fall. Er hat ja quasi auch May als Schülerin erstmal angenommen. Dann hinterher wird es ja dann die Osha. Also er ist ja dann schon
irgendwo als auch Schülerin? Als Schülerin oder als Werkzeug? Also was ist dann ein Akolyt gemäß Definition?
Oh, gute Frage. Wie definiert sich das denn? Ich schau mal schnell.
Genau.
Wenn er jetzt so bei Tun rauskommt,
er wäre auf jeden Fall nicht der erste Darksider sozusagen, der da so ein bisschen seinen eigenen Weg geht. Ne? Wir erleben das ja mit Maul in Rebels, als er da, Spoiler, wiederkommt. ganz überraschend. Da auch bewusst sagt, Darth hieß ich früher mal, jetzt nur noch Maul und so, der geht da deutlich seinen eigenen Weg. Nicht zuletzt, weil er von seinem Lehrer fallen gelassen wurde, verstoßen wurde.
Es gibt sogar wirklich den Begriff des Sith-Akolyt. waren Sith-Adepten, die zur Zeit der Galaktischen Kriege sind Sith-Akademien zu Sith ausgebildet. Also ja.
Genau, also ein Akolyt ist halt quasi jemand, der halt ein Begleiter ist, ein Gefolgsmann steht hier aus dem Altgriechischen. Okay. Ja, letztendlich die Serie heißt ja The Acolyte. Mhm. Ne? Im Englischen ist es ja eine geschlechtsneutrale Variante.
Ja.
Auf Deutsch heißt die letzte Episode Die Akolytin. Also da ist schon der klare Bezug dann für mich zu Osha.
Ja, also ja. Ne, ja, ja. Ist halt die Frage, hat man da gibt's da eine Absprache bei der Übersetzung dieses Titels oder ist das frei gewählt?
Das reicht nicht so häufig.
Ne, also da hatten wir jetzt schon Episode 9 heißt ja auch
The Last Jedi ist ja so.
The Last Jedi,
ist die letzten oder ist es der letzte?
Movie The Last Jedi. Na, auf jeden Fall, da gibt's ja auch irgendwie
Der Aufstieg der Sky.
Ja.
Da hat man interpretiert, ob's jetzt oder ganz stark geführt mit, ist es jetzt Ben Skywalker oder ist es jetzt
Also im Englischen ist es Rise of Skywalker, also in der Einzahl, und im Deutschen ist es auch der Aufstieg der Skywalkers.
Ja, genau.
Ne, in der Mehrzahl.
Okay.
Also, ja, okay, könnte man wirklich sich überlegen, ne, man hätte auf Deutsch durchaus die Einzahl nehmen können. Ob das immer so hundertprozentig abgesprochen wird mit dem Titel, ich hoffe doch, aber heutzutage...
Ja, heutzutage, man, ne?
Das ist keine Rocket Science.
Ja, das also ist natürlich echt schwierig.
Werfe nochmal in den Ring den deutschen Titel des Films Lock. Der also so heißt er im Original L-O-C-K-E und im Deutschen wurde er vermarktet mit No Turning Back.
Oh.
Ja.
Genau.
Ja. Da gibt's ein paar so tolle Beispiele. Ja,
mit Tom Hardy ist so ein bisschen Kammerspiel im Auto, kann man sagen. Fand ich ganz interessant, den Film.
Ja, deutsche Übersetzungen sind da schon mal sehr fragwürdig. Aber macht natürlich, also gehen wir von einem Akolyten aus, ist halt jemand, der es begleitet. Auch dann würde dann ja die Einzahl und die Mehrzahl im Englischen ja auch übereinstimmen, oder nicht? Die Akolyt, ja.
Sie würde ja passen. Also jetzt,
grundsätzlich. Als Mehrzahl, ja.
Weil also du halt am Anfang hattest als Acolyte die May und nachher wird die Osha.
Genau, und zum Ende hin, es muss sich ja nicht nur auf Osha alleine beziehen, es kann sich ja auch durchaus auf sie und Kimir quasi beziehen.
Mhm.
Weiß man ja auch nicht so hundertprozentig. Also es lässt sehr viel offen, der Name, der Titel, was ja auch ganz gut ist. Ja, aber das sind halt alles so Fragen, die dann für eine weitere Staffel vielleicht dann zu klären sind.
Mhm. Wie seht ihr das mit dem Thema potenzielle Beziehung Kimini und Osha aus für die Zukunft? Also da wurde ja so ein bisschen was angedeutet zum ersten Mal,
genau,
Star Wars überhaupt.
Sie erzählte ja in Radio Tatooine, dass es da gerade wieder eine sehr große Fanbubble gibt, die wach geworden ist und da Kimia und Osha shippt irgendwie und da potenziell Beziehung irgendwie drin sieht, ähnlich wie es mit Kylo und Rey war in den Sequel-Filmen.
Das war weird. Also jetzt würde ich das finde ich jetzt mal wie auch einen interessanten Aspekt, darum sage ich Thelma und Louise halt so vorhin. Weil mal zwei Machtnutzer, die tendenziell irgendwie, vielleicht dann doch, müssen die ja nicht sofort machen. Kann sich jetzt auch entwickeln. Dann ein Gefühl füreinander entwickeln, weil sie sind mit den Regeln der Jedi und auch vielleicht auch der Sith nicht konform, sondern sie wollen ihr eigenes Ding durchziehen. Das wäre auch mal ein neuer Aspekt einfach, aber vielleicht ist dafür auch Star Wars nicht bereit, weil man sich zu sehr in Dark and Light Side of Force sich konzentrieren möchte.
Ja, das wäre dann meine nächste Frage. Was ist jetzt die Story von May und Osha in der nächsten Staffel? Wo geht's dahin? Ne? Ja.
Also May hat deutlich den uninteressanteren Part, finde ich gerade. Also Osha ist total interessant. Will ich jetzt gerne weiter gucken mit Kimi und vor allen Dingen diese. Wir müssen darüber denken, Kimia hat einfach mal so ein paar Jedi niedergemetzelt, womit Osha jetzt auch nicht so ganz konform war. Oder glaube ich zumindest.
Na, zumindest onscreen hat sie Indara auf dem Gewissen. Auch da wieder dieses so, was für Wunden können Jedi überleben?
ja.
Also da hat niemand überlebt. Auch merkwürdig. Also die einen sterben durch einen Messerstich. Du hast es vorhin auch gesagt, in Episode 1 irgendwie Qui-Gon wird da irgendwie von Darth Maul aufgesticht und liegt dann da noch ein paar Minuten so halb lebendig vor sich hin.
Der Arzt war nicht schnell geduckt da. Sonst wäre Qualko noch am Leben und alles wäre anders.
Wir haben eine sehr, jemand bekommt in Ahsoka ein Lichtschwert durch den Bauch und das ist, als wäre es irgendwie, it's only a scratch. Genau.
Last Action Hero.
Spuck dir ins Auge und blende dich. Also.
Aber ich finde die Rolle von May ist aber trotzdem auch irgendwo spannend, weil sie soll ja als Schlüssel, als Hilfsmittel fungieren für Venestra, um Kimir zu finden.
Ja.
Also von daher, ich würde das nicht so aber ganz kleinreden.
Also am spannendsten ist jetzt wie Venestra und die House of Guards of Coruscant Thematik und Gimion und Osha. Das wären so die Main Parts, die ich gerne sehen würde. Darauf können die sich auch gerne voll fokussieren. So, mach 40-minütige Folgen, mach immer so einen Wechsel zu die beiden Aspekte.
Ja.
Und die Jedi-Jäger meinetwegen im Hintergrund, die sind Plot-Device.
Also ich finde, naja gut, wenn man halt vom Cast ausgeht, wir haben ja auch nicht mehr viele, die wir in der zweiten Staffel sehen werden.
Ich habe ja hier im Workflow bewusst Redshirts reingeschrieben, weil
ja, da gab es einige von. Ja, also ich finde halt auch diesen Hexenzirkel tatsächlich immer noch spannend, weil wir sehen die ja nur, wie sie sich auflösen und auf einmal weg sind. Also von der Mutter Coral.
Gab es nicht auch irgendwie eine Andeutung, dass die eine der beiden Mütter noch leben könnte?
Die eine, die...
Die Mutter Coral ist das, die Sabrak-Mutter.
Genau, weil wir sie nicht onscreen sterben sehen.
Genau, sie löst sich ja nur auf und verschwindet. Fliegt Gone with the Wind.
Ja.
Vom Winde verweht. Man weiß es nicht. Also klar, sie könnte vielleicht noch eine Rolle spielen, aber welche Rolle würde sie denn dann spielen im weiteren Verlauf der Geschichte?
Das, wenn ich mal so, ist Mutter Telsin, war die auch eine Zabrak?
Nee, ich glaube nicht. Sehr. Nee, die Mutter der Nachtschwestern, meinst du, oder?
Ja, ja.
Talsin, gucken wir schnell, was die Frage, Wikipedia sagt. Spezies Dathomirian. Naja, so ein Sabrak ist sie definitiv nicht. Nee.
Wäre jetzt so, war jetzt eine Idee, die mir gerade kam. Vielleicht wird sie zu Mutter Telsin.
Ja, hätte was. Oh Mann. das klingt gut. Aber nee, da passt leider die Rasse dann nicht mehr, die Spezies nicht mehr.
Ich glaube, von denen werden wir nichts mehr sehen. Also höchstens so ein paar Rotblinden, aber das Kapitel ist eigentlich abgeschlossen.
Ja, denke ich auch.
Ja, leider, weil die Mutter Anisea, die hat mir echt richtig gut gefallen. Und dieser ganze Hexenzirkel, wie gesagt, ich glaube, man hätte den durchaus noch ein bisschen besser darstellen können, ein bisschen besser ausarbeiten können.
Ja.
Ja. Ja, wir haben ja auch nie erfahren, was jetzt mit diesem Ritual, mit diesem Aufstieg auf sich
hat. Genau, was war jetzt eigentlich, was ist der Sinn und Zweck dieses Rituals? Ist das nur so ein, ist das was Symbolisches? Ist da noch mehr dahinter? Was wäre passiert, wenn beide das Ritual vollzogen hätten? Mhm. Ein Highlight, was ich gerade noch im Workflow jetzt sehe, was wir noch gar nicht so drüber gesprochen haben, wir sehen das erste Mal in Live-Action ein Kyberkristall bluten, beziehungsweise bewusst von einem blauen Lichtschwert zu einem roten Lichtschwert werden. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, auch von der Visualisierung her. Das haben sie
gut gemacht.
Hat auch für mich quasi, dass wir jetzt das erste Mal sehen, hieß für mich auch, also entweder sehen wir es nur das erste Mal und das ist jetzt gar nichts so Besonderes, was ich nicht glaube, sondern es sollte uns schon, glaube ich, symbolisieren, wie viel Emotionen
und
Macht OSHA gerade hat. Und genau, das macht man nicht mal eben, sondern dass da jetzt schon gerade sehr viel am Brodeln ist in OSHA und das dazu führt, dass sie das kann, vielleicht auch gar nicht mal so bewusst, ne? Da kann man auch noch mal drüber, könnte man auch noch mal drüber diskutieren, wie bewusst passiert das da?
Ich glaube, das ist eher eine unbewusste Geschichte gewesen. Ja, dadurch, dass sie ja in dem Moment, sie hat ja vor gefühlt 3 Minuten erfahren, dass ihre Mutter durch ihren Ziehvater ermordet wurde.
Und er das vertuscht hat und was anderes erzählt hat.
Genau, und da kann man schon mal pisst werden an der Stelle. Und auch, ja, also ja. Das war auch vollkommen in Ordnung. Also, wie sie es dargestellt haben und dementsprechend die Wut und wo sie sich dann auch dementsprechend an der dunklen Seite der Macht hingegeben hat, hat dann dazu geführt, dass sie dann das Lichtschwert von Soul entsprechend in Rot gefärbt hat, beziehungsweise den
Überkristall. Nimm das Schwert, strecke mich nieder.
Eine sehr starke Anspielung auch.
Stimmt. Wie fandet ihr denn dieses Synonym? Nachher dann haben sie es ja relativ einfach gelöst. Gimmi hätte gesagt, du musst einen Jedi töten ohne eine Waffe. Dann haben sie es mit Vorschau gemacht. Oder Vorschau, also mit dem.
Ja, so ein Würgen halt, so ein Machtwürgen.
Genau.
Ja.
War dann einfacher, sag ich, oder das war wieder, glaube ich, auch wie mit Kimi, man wollte irgendwie eine ganz raffinierte Geschichte, oder hat man sich vorgestellt und dann war es dann doch relativ naheliegend und einfach. Was aber auch okay war, meiner Meinung nach.
Ja, ich glaube, die Aufgabenstellung war schwieriger, als die Lösung dann am Ende effektiv war. Wir kriegen ja gesagt, okay, sie muss halt irgendwie einen Jedi töten ohne Waffe. Mhm. Aha, was kann es halt sein? Und ja, klar, es ist dann halt einfach dieser einfache, in Anführungsstrichen, Machtgriff, der halt ja ihn dann abwürgt. Ja, und aber wichtiger finde ich, dass Usha am Anfang ja erst sagt oder sieht oder denkt oder fühlt, dass es halt May ist, die das macht.
Genau, diese Szene, ne, wo sie das sieht irgendwie und auch halt Kimi erzählt, was sie da gesehen hat und so.
Genau.
Und was ich auch schön fand, ne, und halt auch kaufe, dass das, ja, sie da nicht genau erkannt hat, dass das nämlich nicht eben sie ist, nicht May ist, sondern sie ist, die sie da sieht, sich selbst sieht, oder halt vielleicht sowas Offenes ist, so, also sie hat diese Prophezeiung selbst erfüllt, sozusagen.
Ja, genau.
Oder beziehungsweise, dass es sogar offen war, wer das ist, ne?
Ja, stimmt.
Sie hat selber sich nicht am Tattoo erkannt.
Ja, war da ein Tattoo zu sehen? Erzähl doch mal. Oder hast du da am Kopf irgendwie, waren da so Markierungen?
Aus welchem Blickwinkel war deine Vision?
Genau. Hast du von links gesehen oder von rechts oder von vorne? Sag doch mal. Wer war noch im Bild? Stand ich da irgendwo rum? Ja. Und also natürlich, was auch, wo wir gerade bei dieser Szene sind, mit OSHA, die da den Helm aufsetzt und so, diese Symbolik, ne, als sie diesen Helm aufsetzt und dieses Atmen zu hören ist. Das war schon so, ja.
Genau, und dann dieser ja, Fade to Black und so.
Ja, ja, und dann, genau, dann ist genau da die Folge zu Ende und du bist so, okay, wohin
wollt ihr da? Das haben sie dann gut gemacht. Also, ja. So mancher Abschub sah jetzt nicht so super, aber der war wirklich allgemein, also auch das Set-Design und alles auf diesem unbekannten Planeten war wirklich gut.
Noch ein Aspekt, der mir ein bisschen fehlte, wodurch sich ja The Mandalorian und auch Book of Boba Fett ausgezeichnet haben, der Soundtrack und die schon sehr malerischen Credits irgendwie, also Soundtrack-mäßig, ich könnte jetzt nichts irgendwie, kannst du mir was vorspielen aus der Serie jetzt und ich so, ja, kann sein, dass das da drin vorkam. Was extra für die Serie gemacht wurde, was dann nur in den Credits gespielt wurde, war ich auch so, okay. Und
das war sehr,
sehr
auffällig.
Ja, ja, warum wurde das jetzt nur für die Serie? Und okay, und sehr merkwürdig.
Vor allem die Serie stach nicht mit, also ich bin jetzt nicht jemand, der erkennt, dass ein Kylo Ren Theme gespielt wird. Mhm. Ich habe so meine Probleme mit dem Sequels. Mhm. Deswegen habe ich die auch nicht so häufig gesehen. Also klar, Imperial March erkenne ich. Ich erkenne Duel of Fates, die sind ikonisch.
Ja, klar.
Aber das fehlt ja halt
so. Und auch Mandalorian, ne? War sehr, sehr markant.
Ja,
und
hier, genau. Ja, dadurch
wahrscheinlich irgendwie Musik im Hintergrund.
Genau,
und dann hauen sie hier sowas raus am Ende.
Ja.
Also das Lied selber, das hat mich jetzt eigentlich nicht so weiter gestört, weil es taucht ja eigentlich nur in den Credits auf.
Ja, man kann gestört ja hat es mich jetzt auch nicht, aber es war schon irgendwie,
aber
fiel so ein bisschen raus irgendwie.
Genau, es fiel raus, auf. Sollte irgendwas symbolisieren.
Also klar, wenn man auf den Text achtet, ne, dann hat er schon einen ganz starken Bezug zur Serie, zu dem Plot. Aber im Großen und Ganzen, er könnte da sein, er könnte nicht da sein. Also ich glaube, großen Mehrwert hat er nicht. Er sticht halt besonders hervor, weil wir es halt so nicht kennen aus Star Wars und ich hoffe, dass wir es so nicht nochmal kennenlernen werden.
Ja, sehr, sehr untypisch.
Aber,
ne?
Also aber wer weiß. Aber trotzdem, die Musik an sich, ich finde die eigentlich gut. Also gerade auch die letzte Szene, wo Usha und Kimir da an diesem Meer stehen und sich Händchen halten, die Sonne entgegenstrahlen lassen, diese Streicher und sowas alles, das ist schon, also da hatte ich schon richtig Gänsehaut. Das ist schon eine gute Musik. Aber ihr habt vollkommen recht, da ist nichts, was wirklich so richtig konsequent hängen bleibt.
Das meine ich, ja. Genau, also ich fand's auch gut, also ich weiß nicht, dass ich mich irgendwie daran gestört habe, aber es fehlte irgendwie wirklich was so wirklich irgendwie hängen bleibt, dass du irgendwie so als Theme hast.
Genau.
Genau,
also das Theme von Mandalorian, das bleibt einfach hängen durch diese,
ja,
durch diese Chöre, durch diese Gesänge.
Ludwig Göransson, also da.
Ja, absolut. Aber unabhängig davon, trotzdem, also die komplette Musik, sie ist immer auf einem sehr, sehr guten Niveau. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass sie hinten runterfällt oder so nach dem Motto, ja, wir haben schon überall Besseres gesehen und sondern es ist halt wirklich auf einem sehr guten Niveau. Es ist immer gut eingesetzt. Es ist, wenn man die Musik hört, dann ist es einfach Star Wars, finde ich. Und das ist das Wichtigere für mich.
Mhm. Das stimmt, ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir haben so grob die wichtigsten Sachen alle angesprochen, besprochen. Das nächste, was uns so im Star Wars Universum erwartet, ist das Spiel Outlaws. Da habe ich Lust drauf.
Oh ja.
Das sah vielversprechend aus. Ubisoft, ja, schwierig, aber also wie hieß denn das? Ich habe es hier auf dem Regal stehen mit einem der Spielzeuge dazu. Dieses, ach Gott. Starlink. Von Ubisoft, das Starlink-Spiel. So ein Toys to Live-Spiel. Was auch so im Weltraum spielt, wo es auf der Nintendo Switch noch ein Add-on gab Zusammenarbeit gab mit Nintendo, wo man dann Star Fox auch spielen kann und auch dieses Raumschiff sich irgendwie auf seinen Joystick draufstecken kann. Das Spiel fand ich ganz schön und was ich jetzt so von Gameplays gesehen habe von Outlaws, das sah schon ganz hübsch aus. Da habe ich schon Bock drauf. Also ich glaube, das wird mal wieder ein Spiel sein, wo ich relativ zu Anfang doch zugreifen werde.
Wünschte mir, sie würden da irgendwann eine Serie machen mit dem Charakter aus Last Order.
Ja. Und es steht jetzt dieses Wochenende an, die San Diego Comic-Con. Und ich könnte mir vorstellen, dass da der erste Teaser zu Skeleton Crew. Genau, Skeleton Crew kommt, wo jetzt die Tage schon ein Bild rausgefallen ist. Oder veröffentlicht worden. Genau, das erste Poster. Das ist so die nächste Serie, die uns für dieses Jahr noch ins Haus steht. Und danach ist, glaube ich, erstmal offen. Endor dürfte, glaube ich, die zweite Staffel vermutlich eher im
Laufe des 25 an.
Genau, dürfte für nächstes Jahr irgendwie um die Uhrzeit, würde ich jetzt mal sagen, anstehen.
Haben Sie Ahsoka Staffel 2 eigentlich bestätigt? Ja, oder?
Ich glaube ja. Ja.
Ich meine aber schon, oder?
Ja, ich glaube schon.
Man geht ja auch da stark davon aus, dass es dann nicht nur...
Google sagt hier, IGN Ahsoka Staffel 2 befindet sich in Entwicklung. Das hat Disney am 9. Januar 2024 offiziell bestätigt.
Okay. Genau, ja. Es soll wohl um diese Mutter dann gehen. Nicht nur der Vater, die Tochter und der Sohn, sondern dann entsprechend halt die Mutter. So munkelt man.
Ja, mal gucken. Und ansonsten bei den, ich glaube, der Mandalorian-Film ist schon in Arbeit. Sie drehen da schon Sachen. Es gab schon
Set-Fotos. Mando und Grogu.
Genau, Mando und Grogu. Was hoffentlich nur ein Arbeitstitel ist.
Ja, genau. Dann gibt es ja noch den, wir führen alles Mandoverse-Serien mit zusammen.
Genau. Film. Und ja, alles darüber hinaus ist noch sehr in den Sternen und
Ja, selbst Rock Squadron ist ja wieder scheinbar wieder offen in der Produktion.
Ja, soll ja eine Serie.
Ist ja quasi mal so.
Ja. Da müssen wir wahrscheinlich die San Diego Comic Con und die D23 dieses Jahr abwarten.
Animationsserien haben wir gar nicht mehr. Also nach Bad Batch.
Genau. Da hieß es jetzt zuletzt, da könnte was kommen, weil irgendwo Stellenanzeigen aufgetaucht sind, wo Leute für gezielt Animationsserie in Star Wars gesucht werden.
Haben Sie Sam Witwer schon angerufen?
Was macht der eigentlich?
Genau. Einen sehr guten Job in der Regel.
Ja, deswegen. Den muss man, glaube ich, im Auge behalten. Dann weiß man, was kommt und was nicht kommt.
Ja.
Also ich fand ja durchaus, jetzt machen wir einen kleinen Exkurs noch am Rande oder am Ende, die Animationsserien seien jetzt Bad Batch oder auch Rebels feuern und auch sowieso Clone Wars sowieso, die waren einfach sehr, sehr gut.
Selbst Resistance mit dem etwas gewöhnungsbedürftigen Zeichenstil, da habe ich die zweite Staffel noch schauen, aber so wie dann so in zum Ende der ersten Staffel da in Richtung Episode 7 so ein Tie-In war, das fand ich ganz, ganz interessant gemacht und ja, gesagt.
Ich finde ja immer noch eine Schande, dass Radio Tatooine kein Podcast über Rabbits gemacht hat, nicht einen.
Ist, glaube ich, ein Zeitproblem.
Ja, es ist aber auch eine wahnsinnige Aufgabe. Also ich habe auch Rebels sehr, sehr spät angefangen. Also die ganzen Animationsserien, also beide Animationsserien, Rebels und Clone Wars.
Ja,
man kann sich da reinfuchsen. Und wenn man dann aber, dann kriegt man eine gute Geschichte. Dann kriegt man also sehr viele gute Geschichten. So rum.
Aber bei Rebels ist halt vor allen Dingen, also Clone Wars hatte das Problem ja, dass sie eine sehr merkwürdige Erzählweise haben, was so Zeitebenen angeht.
Ja, gestartet eigentlich als Serie für das jüngere Publikum in einer Zeit, wo es sonst gar nichts an Bewegtbild von Star Wars gab, ne?
Ja, und nur Krieg und Tod und alles. Und Rabbids ist jetzt ja so eine Familiengeschichte de facto.
Mhm.
Und die machen sie eigentlich sehr, sehr gut.
Ja, und es ist auch schön rund und abgeschlossen. Und
ja, absolut.
Ja, es ist eigentlich also wirklich vier sehr gute Staffeln. Ja, dann würde ich mal sagen, wir beschließen diese Episode. Ich bedanke mich für eure Zeit.
Gerne. Total gerne. Hat viel Spaß gemacht.
Freue mich. Ja. Freue mich, dass es geklappt hat. Hoffe, meine sonstigen Podcast-Kameraden, die mir hier sonst beiwohnen, sind mir nicht böse, dass sie nicht dabei waren, aber ich habe zumindest nichts wahrgenommen, dass sie diese Serie so sehr abfallen, dass sie hier mitmachen wollten. Also namentlich Christopher Becky und Erik von den Kulturpessimistinnen, die 10 Jahre feiern dieses Jahr, mit denen ich sonst auf dem Chaos Communication Kongress immer am Ende des Jahres den aktuellen Star Wars Film besprochen habe, zusammen mit Ralf Stockmann, der hier die Software macht, mit der ich gerade aufnehme, unter anderem. Und ja, wo findet man euch denn sonst noch so in diesem Internet?
Also Mastodon meiner Seite. Entschuldigung.
Ja, mach du.
Also mich findet bei meinem Mastodon unter Chewy mit 3e am Ende @ruhr.social.
Also mich findet man hauptsächlich auf Instagram unter tobi_0988. Auch ich glaube auf Threads müsste es dann dementsprechend ja genau das gleiche sein. Mhm. Und den Podcast, den ich dann mache mit zusammen mit zwei Freunden, das ist dann der Filmriss_Podcast. Da gerne mal reinhören. Da freue ich mich einfach immer drüber, wenn da neue Gesichter zukommen.
Ja.
Oder neue Ohren sind es ja in dem Falle. Beim Podcast.
Schöner Name auch. Erstaunlich, dass er noch frei war.
Ja, stimmt. Aber wir nutzen den Namen auch sehr, sehr ausführlich. Also wir sind da nicht immer sehr einig, was Filme angeht. Also von daher, das macht auch sehr Spaß, mit den beiden zu diskutieren. Und es ist immer wieder sehr, sehr erstaunlich, wie unterschiedlich unsere Meinungen da sind. Also von daher, ja.
Ja. Falls jetzt Hörer von diesem Podcast hier reingehört haben, hier beim Seriensprech werden sonst immer Serien besprochen, wo der Gast oder die Gästin sagen, das ist meine absolute Lieblingsserie oder wie in unserem Fall jetzt hier eine Serie, über die wir unbedingt mal sprechen müssen. Dasselbe gibt's auch in Filmform beim Filmsprech und ansonsten alle anderen Podcasts, die ich so mache, findet man unter stimmenreich.de. Und dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.
Ganz genau, möge die Macht mit euch sein.
Tschüss.